Für alle, die gekommen sind, wir wollen heute den Kolosserbrief anschauen. Aber bevor ich in den Kolosserbrief reingehe, frage ich zuerst mal, gibt es irgendwelche Fragen beim Lernen, beim Studieren? Vielleicht ist auch was aufgefallen, du sagst, da habe ich eine Frage. Aber wenn du irgendwann eine Frage hast, wir wollen vielleicht vorneweg mal die beantworten und dann erst hineingehen in den Text. Ist irgendeine Frage jemand oder hast du was gelernt oder was, ist dir was groß geworden? Sollen wir Test machen, zuerst mal nachfragen, was ist dir groß geworden? So, wenn keiner da ist, dann schauen wir hinein. Also ich möchte nochmals betonen, lieber, ihr beantwortet nicht perfekt, denn ich werde niemandem eine Note geben. Wir haben uns festgelegt, wir geben niemand die Note, an irgendeine Note, gut oder schlecht oder wie auch immer, sondern es geht darum, hast du durchgearbeitet, hast du den Text verstanden, denn wir müssen die Bibel verstehen, das ist alles. Und eigentlich sollte die Bibel geistlichen Gewinn für uns bringen. Wir lernen ja für uns und nicht für die irgendwelche Zensuren oder sonst was. So. Das nur nebenbei. Ich empfehle, um die Sache besser zu verstehen, immer diese Referenzstellen nachzulesen, nachzuschlagen. Weißt du, das ist eigentlich so aufgebaut, ihr habt die Bibel, die Schule so aufgebaut, dass wir nicht immer das Gleiche betrachten. Zum Beispiel Paulus, wir nehmen irgendwo mal Paulus mit oder haben wir schon Paulus durchgenommen. Ich werde Paulus dann nicht mehr irgendwo betrachten. Oder Timotheus oder irgendwie Lukas, das haben wir betrachtet. Oder jetzt haben wir im Philipperbrief Krankheit, was ist die Ursache für Krankheit? Ich werde Krankheit nicht mehr betrachten. So, wir gehen dann einfach weiter und so werden Themen immer zwischendurch betrachtet oder dann Sadduzäer und Pharisäer, was wir schon in der Vergangenheit gehabt haben. So, diese Themen werden dann nicht mehr betrachtet. Am Schluss kann man dann viel schneller nachher durch die einzelnen Bücher gehen, weil wir schon das betrachtet haben und jenes betrachtet haben. So, zum Kolosserbrief. Zuerst Kolosser war eines der wichtigen Städte in Phrygien, in Kleinasien, nicht weit weg von Ephesus, eine schöne Stadt. Eigentlich, wenn Paulus nicht dorthin den Brief hingeschickt hätte, wäre die Stadt unbekannt geblieben. Also eigentlich, sonst in der Geschichte ist sie nicht groß bekannt. Zur Zeit des Paulus war es eine kleine, unbedeutende Stadt, aber doch eine nette Gemeinde dort gehabt, nicht von Paulus gegründet, sondern von einem Mitarbeiter des Paulus. In dieser Stadt gab es Juden, muss also sehr viele Juden gehabt haben, die auch an Jesus gläubig geworden sind. Also die Stadt war also jüdisch besiedelt und man nimmt an, dass zu manchen Zeiten oder Zeitabschnitten damals im ersten Jahrhundert bis 11.000 und mehr Juden in der Stadt lebten, also beziehungsweise Umgebung. Wir müssen also so mittelalterliche Städte vorstellen, das war Zentrum und dann die Ortschaften, Gehöfte oder Weiler würden wir heute sagen, also ringsherum so ein paar Häuser. Und das alles zusammen bildet dann die Stadt bzw. die Umgebung. Das Christentum kam nicht durch Paulus dorthin, sondern durch Epaphras. Wir haben den Epaphras schon im Philipperbrief gehabt. Das muss ein ganz fleißiger Bursche gewesen sein, der also gedient hat, zum Glauben kam und ein ganz treuer Mitarbeiter von Paulus. Dieser hat irgendwo vielleicht 58 nach Christus in Kolossea angefangen zu wirken, natürlich auch in Laodicea. Wir wissen, dass in Laodicea auch eine Gemeinde war und dass auch ein Brief an die Laodicea geschrieben wurde, aber der ist uns verloren gegangen. Aber vielleicht, ja, irgendwo dann in anderen Briefen taucht es auf. Vielleicht ist der Epheserbrief, nimmt man an, könnte ein Brief an die Laodicea sein. Aber wie auch immer, dieser ist verloren gegangen. Wir haben in den Sendschreiben Laodicea, da redet der Heilige Geist durch den Apostel Johannes. Und das sind auch diese sieben Gemeinden in Kleinasien. Natürlich Kolossea wird nicht angesprochen, aber Ephesus war dann eine große Stadt und da ist die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde in Kolossea bestand hauptsächlich aus Heidenchristen, obwohl es Juden in der Stadt gab, und aus Heidenchristen, denn die Redewendungen, die dort Paulus verwendet, ihr wart mal fremd und feindlich gesinnt, Kolosser 1,21. Also die Kolosser waren mal fremd gegen Gott und feindlich gesinnt. Also das ist eine typische Rede für Heiden. Also fremd und ablehnend wart ihr mal und feindlich gesinnt. Wolltet mit dem jüdischen Glauben, denn das Christentum war bis dato ein Ableger oder eine Absplitterung des Judentums. Irgendwo wurden so gesehen. So, die Gemeinde war vorwiegend aus Heidenchristen. In Kolosser Kapitel 1, 27 spricht Paulus vom Geheimnis Christi unter den Heiden, das er der Kund machen will. Ich bin jetzt schon auf Seite 2, nur dass ihr wisst, wenn ihr mitlesen wollt. Und schaut nicht auf mich, ich blätter anders als ihr, weil ich schon anders vorbereitet habe. So, ja. In Kolosser 1, 27, das Geheimnis Christi unter den Heiden will er kundmachen. Also das heißt, Kolosser oder die Gemeinde unter den Kolossern war typisch heidnisch geprägte, von den Heiden, Christen gefüllte Gemeinde. Natürlich, die beten auch Gott anders und die haben ganz andere Probleme dann in diesem Fall. Und natürlich, jetzt kommen Juden in diese Gemeinde oder versuchen sie zum Judentum zu bekehren. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst Sabbat halten, ihr müsst auch Moses verehren und etc. Aber hier, Kolosser 1, 27, Paulus will das Geheimnis Christi auch unter den Heiden kundmachen und bezieht sich hier ganz besonders auf die Kolosser. Und auch der Kolosserbrief geht in diese Richtung. Dann ist es interessant, in Kapitel 3, Vers 5 bis 7, da werden die Sünden aufgezählt, die typisch so auf die Heidenchristen passt. Also was die lassen sollten, typisch heidnischen Sünden, die sollen sie ablegen und so weiter. Also was nicht die Juden haben, was für Juden kein Problem ist, aber für die Heiden ein Problem ist. Und dann auch dieser Kampf, diese Auseinandersetzung von der Beschneidung, Kolosser 2, Vers 11, dann dieses Speisegesetz und dann die heiligen Zeiten. Ihr müsst die jüdischen Feste mitfeiern. Und so, das haben sie versucht. Ihr sollt Passa feiern, sonst versteht ihr das und so weiter. Paulus sagt, das ist nicht nötig, die Heiden brauchen das nicht, das betrifft sie nicht. Denn sie sind nicht aus Ägypten rausgezogen, ihre Vorfahren sind nicht aus Ägypten rausgezogen. Also die müssen auch diese besonderen Zeiten nicht feiern und sich nicht daran festhalten. Dann haben die Kolosser ein anderes Problem gehabt. Und gerade diese Briefe sind da, weil Probleme behandelt werden, die die Leute hatten. Man grübelt über den Ursprung des Bösen. Wo kommt der Teufel her? Das möchte sie auch wissen. Das ist die Esoteriker und so, die grübeln heute ja auch in diese Richtung. Dann man dachte über die höhere Geisterwelt, diese Hierarchie in der Geisterwelt, wie das alles so aufgebaut ist, die Engelgemeinschaft, und man muss also Asket sein, man muss fasten, viel fasten, dass man mit der unsichtbaren Welt Kontakt aufnehmen kann. Das ging damals unter die Leute in Kolossea. Und Paulus betont, dass das gar nicht so wichtig ist. Wenn ihr Christen seid, dann ist Christus euer Haupt, dann seid ihr hoch genug. Müsst eigentlich nicht euch kasteien und damit Engel groß euch auseinandersetzen und mit den ganzen Geistern auseinandersetzen. So, dieser Brief hier betont ganz besonders die Person Christi. Ist also typisch christozentrischer Brief. Man findet sehr viel Ähnlichkeiten zwischen dem Kolosserbrief und dem Epheserbrief. Wir werden nachher im Epheserbrief auch sehen. Der Stoff von Kolosser 1 finden wir in Epheser 1 bis 3, weil wir das lesen. Also das, was er dort behandelt. Deshalb sagt man, vielleicht ist es der Brief an die Laodicea, auch der Brief an die Epheser gewesen. Oder beziehungsweise ein Rundschreiben. Das waren alles Rundschreiben. Auch hier der Brief an die Kolosser ist auch ein Rundschreiben im gewissen Sinne. Denn Paulus ging ganz besonders den Brief an die Kolosser um die Einheit mit Christus. Und in dem Epheserbrief geht es um die Einheit in der Gemeinde. Also andere Betonung, andere Prioritäten. Die ganzen Irrlehren, mit denen sich Paulus im Kolosserbrief sich auseinandersetzen, ist Gnostik, ganz besonders, und dass das später nachher bei uns oder in unseren Tagen New Age und Esoterik ist, das ist damals schon gewesen. Also ist keine neue Erfindung, der Teufel erfindet auch nichts Neues, also ist es ein alter Hut. Man versucht also dann durch Philosophie und durch Betonung von Engel als Mittler mit Gott, Kolosser 2, Vers 18, oder irgendwelche philosophischen Gedanken, man versucht sich Gott vorzustellen, wie könnte Gott gewesen sein, wo kam das Böse her. Und dann, man rühmt sich größere Erkenntnis, das ist typisch also für die Gnostiker, auch Esoteriker heutzutage, man rühmt sich, wir sind erleuchtet. Wir haben die Erleuchtung, ja, erleuchtet eigentlich, also ein besseres Wissen, das ist also, ja, so wie was wir heute Esoterik haben. Heute Gnostiker gibt es nicht, aber die Lehre finden wir bei Esoteriker insbesondere dort. Also ich beschreibe mal hier auf dann bei euch Seite 2 oder was? Gnostiker. Esoteriker sind Leute, die, das weißt du, was das sind. Das ist das Gleiche, bloß das war vor 2000 Jahren. Das Gleiche. Die denken, der Leib ist schmutzig. Gerade besonders vom Griechentum, vom Hellenismus her geprägt, die denken, Gott hat den Menschen bis zum Nabel geschaffen, und ab dem Nabel hat der Teufel den Menschen gemacht. So, also Sex ist vom Teufel und alles ist vom Teufel und so weiter. Alles, also was Sexualität ist. Deshalb, sie werden verbieten zu heiraten, lesen wir auch immer wieder. Also Ehelosigkeit. Also man hält sie unbefleckt. Und Zölibat gehört auch in diese Richtung. Oder dann die andere Sache, was die Gnostiker auch wieder hatten, Ausschweifung. Also der Leib ist gar nicht wichtig, du kannst also leben, sündigen. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der war Bäckermeister. Und als er sich bekehrt, hat er gesagt, wie kann ich die Bäckerei noch richtig verwenden? Also war sowieso Rentner und pensioniert. Dann hat er das Schild genommen und wir haben dann gebetet und einen schönen Spruch aufgehängt. Sündig gelebt, endlich gestorben. Nein, endlich bekehrt, sündig gelebt, endlich bekehrt, selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. So. Also, und das aber, die Asketen gehen auch so in diese Richtung. Also wenn, oder die Gnostiker hier in diesem Fall. Also, der Leib ist so unwichtig. Der Leib bleibt sowieso hier. Dann lass uns leben, essen, fressen, huren, sündigen, machen, alles und so weiter. Bleibt sowieso hier. Natürlich die andere Extreme wieder. Fasten und so weiter, weil damit in einem guten Körper, schönen Körper, gesunder Geist wohnt. Also beide Extreme sind nix. Wir sollten normal bleiben. So, Paulus scheint also drei Anliegen zu verfolgen im Kolosserbrief. Zu einem, er will die Gottheit Jesu vorne anstellen gegen die ganze Ketzer in Kolossier, Kapitel 1, Vers 18 und Kapitel 2, Vers 9. Und dann will er die Gemeinde ganz besonders zu größeren geistlichen Reife führen. Das ist ihm ein großes Anliegen, dass die Gemeinde zur Reife kommt. Und dann will er als drittes, dass sie ihre Situation erkennen und dann bittet er um Fürbitte. Die sollen sehen, wir leben in einer Welt, und wir werden umgeben von Fürsten, Mächten und Gewalten, wo Christus der Herr sein sollte und dass niemand die Herrschaft Christi streitig machen soll. Darum geht es ihm ganz besonders. Der Kolosserbrief ist also einzigartig im Kanon, also in der Aufstellung der Bücher. Obwohl Paulus viele Briefe schrieb und an Gemeinden adressiert hat, die er besuchen wollte oder besucht hat, aber in Kolossia ist er nie gekommen. Der hat nur gesagt, wenn ich komme, bestellt und macht mir, bereitet mir eine Wohnung, schreibt er an den Brief im Philemon. Der war auch von Kolossia, der Philemon. Also macht mir eine Wohnung bereit, wenn ich nach Kolossia komme. Aber er kam nie an, weil er ein Gefangener war. Und das ist eines der gefangenen Briefe. Die Gemeinde in der früheren Kirchengeschichte, die hat sich ganz besonders also diesen Brief an die Kolosser zu Herzen genommen, weil es um die Gottheit Christi geht. Wir haben woanders in den Evangelien die Menschlichkeit Jesu, dass Jesus Mensch war und Gott. Und hier, Jesus ist Gott, Jesus ist Herr und passt zum Johannes 1, also 1. Johannes und Hebräer 1 passt es also dazu. Und dieser Brief ist sehr gut, wenn du dich mit Sekten, wie jetzt New Age, Esoterik oder andere Sekten, christliche Wissenschaft auseinandersetzt, noch viele andere Sekten, ist Kolosserbrief so ein Standardbrief. Da kommst du sehr gut zurecht, denn da sind die Punkte angesprochen, die im Streit, wir sollen ja nicht streiten, aber so in der Auseinandersetzung gegen mit diesen Leuten sehr gut passend ist. Oder auch mit Jehovas Zeugen. Jesus ist Gott. Jesus ist nicht der Engel des Herrn, wie die Jehovas Zeugen behaupten, oder nur ja etwas niedriger als Gott und so weiter. Nein, er ist Gottes Sohn und zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit gewesen. Der Verfasser ist eindeutig Paulus, befindet sich in Gefangenschaft, Kolosser Kapitel 4, Vers 18, hat erwähnt verschiedene Mitarbeiter und daher wissen wir, dass er von Rom aus geschrieben hat, denn die waren dabei. Dann ist typisch für diesen Brief der Gedankengang des Apostel Paulus, wie er so denkt. Weißt du, wenn du einen Brief kennst oder zwei Briefe kennst und kannst sagen, das ist Paulus, dann wenn du die anderen Briefe liest, erkennst du an der Sprache und am Stil, wie der einer schreibt, das ist der, dann nachher, das kann nur er gewesen sein. Dann der Überbringer ist Tychikus, der bringt den Brief über, Kolosser Kapitel 4, Vers 7. Und der Onesimus, ein entlaufener Sklave, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Also plötzlich, Paulus ist im Gefängnis und plötzlich wird da auch einer reingeworfen. Und das ist der Onesimus. Und dann kommen sie ins Gespräch, die zwei Gefangene, da, wo kommst du her? Und so weiter, wer bist du? Ich bin meinem Herrn weggelaufen und plötzlich kommen die zwei zusammen und er sagt, hör mal, Christen laufen nicht weg. Und dann liest du, was er in diesem Brief an Philemon schreibt, nimm diesen Onesimus, der ist mir ein Bruder in Christus geworden, jetzt im Gefängnis hier und so weiter. Und dieser Onesimus wurde ein Diener Gottes, obwohl er von seinem Herrn weggelaufen ist. Und gib mir den Onesimus. So, Paul ist es interessant, aber wir kommen nachher zu diesem Philemon-Brief. Der Empfänger, das ist interessant auch, Kolosser Kapitel 1, Vers 2, die Heiligen zu Kolossea, und die gläubigen Brüder in Christo. Das gilt also für die lokale Gemeinde und die universelle Kirche. Also für die Brüder in Christo. Dieser Brief ist geschrieben als Mensch, an Menschen, die in Christus gegründet sind und Heilige sind. Und interessant, das sind alles lebende Menschen, die Heiligen. Heilige sind nicht Tote, so wie die katholische Kirche dann jemand erst dann heilig spricht, wenn er ein paar Tage tot ist. Oder zuerst mal selig und dann heilig. Aber hier an die Heiligen zu Kolossea sind Gläubige. Und dann interessant ist auch noch diese Wendung, und die gläubigen Brüder in Christo. Gläubige sind Brüder und Schwestern. Wir sind Geschwister. Also das ist interessant. Und wir sollten also unter uns auch diese biblische Sprache uns aneignen. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir gehören einer großen Familie. Gott ist unser Vater. Und wir haben so viele Geschwister, wie viel Gott Kinder hat. Und wenn er 1000 Kinder hat, haben wir 1000 Geschwister. Also, und die kannst du nicht raussuchen, deine Geschwister kannst du nicht raussuchen, die kommen, wie sie sind und wie sie kommen wollen und wie die Eltern es wollen. So, du kannst auch in der Gemeinde deine Geschwister nicht aussuchen, du musst sie annehmen. Natürlich, im Umgang mit der Welt ist es ein bisschen schlecht, wenn du sagst, Bruder Matthäus, ich bin in der Werkstatt, bring mal mein Auto in die Werkstatt und da ist der Werkstattleiter, ein Bruder aus unserer Gemeinde, also der Meister von dieser Polizeiwerkstatt. Und ich sag nur, Bruder Dannenmeier, so hieß er, kannst du mir das und das nachgucken schnell? Und irgendein Kollege hat es gehört. Bruder Dannenmeier, Sie werden erwünscht. Weißt du, und dann war er überall Bruder Dannenmeier. Dann sagt einer dieser Kollegen, ich wusste gar nicht, dass sie in meinen Orden sind, dass also Brüder sind. Also die Welt versteht das nicht. Aber wir wissen, und deshalb, wir haben zwei verschiedene Sprachen. Die Sprache in der Gemeinde und die Sprache in der Welt. Also wenn du jetzt auf der Straße sich unterhältst und da stehen zwei Geschwister, Bruder sowieso, und dann hört ein Fremder sagen, sag mal, in was für ein Orden sind Sie da drin? Oder wo gehören Sie? Brüder, Sie sind ja doch nicht verwandt miteinander. Und doch, wir sind verwandt durch Jesus Christus. Wir haben die gleiche Blutgruppe. So, die Heiligen und dann die gläubigen Brüder in Christus. Wir werden auf die Brüder nachher noch zu sprechen kommen. Die Abfassung, Paulus schrieb diese Briefe als Gefangener. Es ist erstaunlich, dass er sie nicht selber schrieb. Du musst aufpassen, weißt du, als wenn Paulus geschrieben hat. Paulus hat diktiert die Briefe. Oft ist es beim Kolosserbrief, sehen wir, und beim Galaterbrief auch, er unterschreibt es nur am Schluss. Weil er konnte ja nicht schreiben, der war mit an den Soldaten gekettet. Und schreibt mal als Geketteter, der hat nur diktiert. Und Gott sei Dank, dass er diktieren konnte. Also diese Gefangenenbriefe sind also diktierte Briefe, sind von Paulus. Denn wir lesen Kapitel 4, Vers 18, meine Bande gebunden sein, Boote in Ketten und. Und also, dass er ein Gefangener ist, Seite 2 bei euch noch. So, und also er ist Gefangener. Dann schreibt er diesen Brief ganz besonders, weil er sieht, da schleicht sich etwas in der Gemeinde ein. Ist eigentlich auch so ein Hirtenbrief. Der Kolosserbrief ist ein Hirtenbrief. Der Vater spricht zu den Kindern, obwohl er sie gar nicht kennt. Und doch sind die durch seinen Dienst, durch Epaphras zum Glauben gekommen, schreibt also dorthin. Wir sehen hier eine Form des Judenchristentums, was sich versucht einzuschleichen, pharisäische Gesetzlichkeit. Paulus versucht, diese Gesetzlichkeit auszuschließen und sagt, Leute, ihr braucht nicht das Alte Testament. Das Alte Testament war gut zu verstehen, das waren alles Schattenbilder auf Christus. Aber jetzt ist das Vollkommene. Wir brauchen keinen Schatten und wir werden das auch in der nächsten Zeit, wenn wir dann Hebräerbrief betrachten, auch oder Galaterbrief auch ganz besonders, dass das alles nur Schattenbilder waren. Interessant ist auch noch, auf Seite 3 jetzt, wenn ihr weitergeht, zwei Tatsachen lassen uns vermuten, dass der Paulus diesen Kolosserbrief kurz nach der Ankunft in Rom geschrieben hat. Kurz davor. Erstens, er sagt noch kein Wort über seinen Prozess, wie im Philipperbrief Da sagt er, ich warte auf die Gerichtsverhandlung und ich weiß gar nicht, wie es ausgeht. Es könnte Todesstrafe für mich geben oder nicht. So, er weiß noch gar nichts, muss also am Anfang sein. Und dann, zweitens, befinden sich Lukas und Aristarchus, die beiden Freunde des Paulus, mit ihm. Und die haben begleiten ihn dort und sind immer noch bei ihm. Im Kolosser Kapitel 4, Vers 10 und 14 sehen wir. Und während er den Philipperbrief später schreibt, sind sie nicht mehr anwesend. Also die zwei Brüder, also es muss also vorher gewesen sein. Man versucht das so zu rekonstruieren. Wie hätte das sein können? Wie mag es wohl gewesen sein? Dann sehen wir die Grußliste, welche Mitarbeiter Paulus erwähnt. Und nur die konnten also in Rom mit sein oder waren mit in Rom. Ob dieses Buch echt ist oder nicht. Natürlich muss der Heilige Geist das bestätigen, aber es ist wichtig, dass wir mal so vom Historischen hier annehmen, dass es echt ist, denn es geht um Jesus. Es geht um Jesus. Also der Teufel würde sich nicht so viel Mühe machen, Jesus als den Sohn Gottes zu beweisen oder eine Fälschung. Hauptsächlich die Gottheit Christi geht es darum und dann die Beziehung zu den Engeln und dann ja über bestimmte Irrlehren, die auftauchen. So, der Text enthält drei persönliche Hinweise auf Paulus. Erstens mal, er spricht in erster Person. Und dann Anspielungen auf die Mitarbeiter des Paulus und dann der Stil und so weiter. Das ist der gleiche Inhalt, die gleiche Botschaft wie im Epheserbrief. Also das widerspricht einander nicht. Deshalb, man nimmt an, dass er gleich war. Und dann 34, der im Kolosserbrief verwendeten griechischen Vokabeln, die können also ausschließlich von Paulus kommen, denn er war sehr gebildet. Paulus sprach ja Griechisch, sprach ja Hebräisch und Aramäisch, je nachdem wie er es brauchte, auch Lateinisch, er war ja Römer von Haus auf. So, der Kolosserbrief zeigt, was Christus für die Gemeinde ist und der Epheserbrief zeigt uns, was die Gemeinde für Christus ist. Diese zwei Briefe. Und wir werden das nächste Mal den Epheserbrief betrachten. Also, der Kolosserbrief zeigt, was Jesus für die Gemeinde ist. Und der Epheserbrief zeigt, was die Gemeinde für Jesus ist. Ist das nicht schön? So, man ergänzt sich. Und jeder Brief beleuchtet etwas anders. Im Epheserbrief zeigt Paulus die Gemeinde des Herrn. Im Kolosserbrief den Herrn der Gemeinde. Also, das ist diese Sache. Einer der stärksten Belege dafür, dass der Kolosser im ersten Jahrhundert geschrieben wurde, ist, weil es sich auf den Philemon bezieht und in Nähe zum Philemonbrief ist. Deshalb nimmt man an, dass es also aus dieser Zeit stammt. Dann der Zweck und das Ziel der ganzen Sache ist aus der Lehre, die da vorhanden war, entstanden und da musste man argumentieren. Du siehst also, Paulus war gar nicht so zimperlich. Der hat Frontalangriff gefahren. Der hat gesagt, so ist es, Leute. Lasst euch nicht irreführen. Paulus macht sich Gedanken über den Zustand der Gemeinde. Und ganz besonders, weil er ja vom Judentum herkommt und in dieser Zeit ist jetzt auch der Talmud im Entstehen, das jüdische Gesetzbuch und Lehrbuch. Und das war noch nicht fertig in dieser Zeit, aber es entsteht und wir sehen, dann kommt Beschneidung, dann kommt Beachtung des Sabbats, dann kommen die Neumonde. Alles, was wir dann in Kapitel 2 und 11, 14 und 16 lesen, bin jetzt auf Seite 4. Und wir sehen also dieser Einbruch, das ist typisch pharisäisch. Und ich glaube, dass niemand besser als Pharisäer argumentieren kann, als ein Ex-Pharisäer. Ein Ex, also ein ehemaliger. Und die Juden haben versucht, oder auch die Gnostiker, haben die Galater entweder durch Askese oder üppiges Leben oder wie auch immer, oder dann durch Judaismus versucht, vom Glauben abzubringen. Also zuerst mal ein mystisches und dann ein asketisches System aufgebaut und dann Philosophen wurden da zitiert und dann Kabbala oder wir sehen eine Stufe von Kabbala, New Age und Esoterik, die schon irgendwo vorne an sind und anfangen an zu entwickeln und dann Judaismus, Gesetzlichkeit. Also der Teufel versucht entweder so oder so einen zu verführen. Und da muss Paulus entschieden dagegen gehen und ja ankämpfen. Und da behandelt er Themen und sagt, man muss nicht so hart zu seinem Körper sein. Man muss sich nicht kasteien, um Gott zu gefallen. Christus hat für uns gelitten. Er hat alles für uns getan. Und der Himmel, der steht fest Und dass nicht nur ein paar Spezielle die Erleuchtung bekommen, sondern jeder einzelne Gläubige kann die Erleuchtung bekommen. Also da muss nicht so ein besonders Eingeweihter sein. Dann die Gnostiker, und also du musst besonders eingeweiht sein. Und nur, es ist eine Geheimlehre, das verstehen nicht alle. Aber das Evangelium ist so einfach, dass sogar jeder Einzelne, sogar ein Narr verstehen kann. Und dann, dass die Materie nicht böse ist und es ist egal, wo das, wir sind nicht mehr abhängig von den Kräften oder Wasseradern oder welche, oder Mond und Mondstellung, da gehören die ganzen Tierkreiszeichen dazu. Und all dieses, weißt du, wir werden beeinflusst von außen. Wir werden weder so noch so beeinflusst. Gott hat uns freien Willen gegeben und Verstand gegeben und wir werden da nicht beeinflusst. Oder diese Materie, die könnte uns beeinflussen. Oder dann wie Anthroposophen, das, was so aus der Erde ist, bei besonderen Mondstellungen, was da gesät worden ist und so weiter, dass Christus, sein Blut, wir nehmen das aus der Erde wieder raus, weil all diesen Quatsch kannst du alles vergessen. Das ist Quatsch. Und das legt Paulus hier dar, so im Kolosserbrief, wenn du das genau anguckst. Er sagt, Christus ist Herr, es gibt keine Mächte, keine Fürsten, Gewalten, die sind alle besiegt. Christus hat alles unter unserer Kontrolle gestellt. Es liegt allein an meinem Willen. Niemand kann mich beherrschen, wenn ich keine Macht gebe. So, also beschäftigt euch mit dem Zeug nicht. Weder Judaismus, Gesetzlichkeit, Äußerlichkeit noch Innerlichkeit. Auch die Innerlichkeit ist verkehrt. Falsche Innerlichkeit ohne Gott und ohne Gottes Geist und ohne Jesus ist die Innerlichkeit auch vom Teufel. Das Ganze innerlich, sich verinnerlichen und vergegenwärtigen, sich vorstellen. Da gehört auch das positive Denken ohne Gott in diesem Bereich. Gehört alles in diesem Bereich. Wir sind positiv. Das Evangelium ist das Positivste überhaupt, was es gibt. Aber Gott, Jesus Christus, so christuszentrisch. Also ich bin jetzt auf Seite 5, ein paar verschiedene Fakten, was Paulus ganz besonders hier behandelt. Bitte? Was Paulus hier behandelt, die Fülle. Fülle, das ist so ein Stichwort für Paulus im Kolosserbrief, die Fülle der Erkenntnis. Wenn du Christus kennst, weißt alles. Wenn du ihn kennst, hast du die Fülle der Weisheit, der Gottheit. Alles ist in Christus drin, Kapitel 2, Vers 10. Und mit Christus sind wir gestorben, müssen wir uns gar nicht mehr kasteien. Alle, die getauft sind auf Christus, sind gestorben. Wir sind mit ihm begraben. Wir sind mit ihm lebendig gemacht. Wir sind mit ihm auferstanden. Und wir sind verborgen in Gott, in Christus. Und wir werden offenbart. Das sind so die Botschaften und dann die Bitten des Paulus. Er bittet den Herrn. Und das sind die drei Punkte, die im Kolosserbrief drin sind. Er bittet um Erkenntnis des Willens Gottes für die Kolosser, dass die mehr und mehr den Willen Gottes erkennen. Dass sie nach vorne schauen, was will Gott von uns? Nicht, was hätte er gewollt, sondern was will er? Was will er jetzt? Dann er bittet um geistliche Weisheit und Verständnis, um die Sachen zu beurteilen. Ist so wichtig. In unserer Welt läuft so viel verkehrtes, verwirrtes, dummes Zeug. Wie kann ich die sortieren? Wie kann ich das einordnen? Dann bittet Paulus, und das ist auch sehr interessant im Kolosserbrief, um einen würdigen Wandel, Kapitel 1, Vers 10, dass die Gläubige würdig wandeln. Dass er würdig wandelt. Er fängt schon bei sich selber an, dass er würdig ist. Dann um Fruchtbarkeit in allen, zu allen guten Werken, in Wachstum in der Erkenntnis und dann um Gottes Kraft in allen Lagen. Alles steht und fällt mit der Kraft Gottes. Ohne Gott können wir gar nichts tun, ohne Jesus können wir nichts tun. Er bittet darum und es muss alles erbeten werden. Das ist also auch so ein Stichwort aus dem Kolosserbrief. Wenn du Christus kennenlernen willst, musst nicht büffeln, musst da nicht dich quälen, musst nicht irgendwie etwas Besonderes vollbringen, du musst nur bitten und es wird euch gegeben. Eigentlich ist Beantwortung so auf eine andere Art und Weise die Lehre Jesu, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. So, ein paar Gedanken jetzt zum Kolosserbrief. Wir gehen hier weiter und die Einleitung im Kolosserbrief könnte auch die Einleitung vom 1. und 2. Thessalonicher Brief sein. Und so weiter. Dieser Brief ist des Apostels Paulus, also er ist noch nie dort gewesen und doch sehr herzlich, sehr freundlich. Und er nimmt sich das Recht, obwohl er nicht dort war, er nimmt sich das Recht, sie zu ermutigen und zu ermahnen und ihnen Wegweisung zu geben. Und die Frage ist, woher nimmt er sich das Recht? Eigentlich, wenn du ein Diener Gottes bist, musst nicht überall gewesen sein, musst nicht alles gelernt haben. Wenn du Gott dienst, hast du das Recht und die Pflicht und die Verantwortung, überall wo du bist, Licht und Salz zu sein. Und ohne Frage, wenn jetzt jemand zu dir kommt und dir eine Frage stellt, dann musst du beantworten. Du kannst nicht sagen, also ich bin für euch nicht zuständig. Also Diener Gottes sind wir für alle zuständig. Da können wir nicht raussuchen, also dem diene ich und dem diene ich nicht. Gott fordert uns zur Rechenschaft. Wir sollen also allen dienen. Er ist ein Apostel, ein Botschafter Christi. Paulus fügt immer wieder, er ist Apostel durch den Willen Gottes, nicht durch seinen Willen. Und du bist Kind Gottes nicht aus deinem Willen und nicht für deinen Zweck, sondern du bist wegen der göttlichen Berufung. Der Anfang des Briefes enthält bereits die ganze Gnadenlehre, wenn du dort hinschaust. Die ganze Gnadenlehre, was wir sind allein gerettet aus Gnaden und nicht aus Werken, auf das sich niemand rühme. Der Mensch ist also nicht das, was er von sich selbst gemacht hat, sondern was Gott aus ihm gemacht hat. Das ist der Mensch, der Gläubige. Und es gibt nur von Gott gemachte Menschen und Menschen, die sich der Gnade Gottes widersetzen. Also diese zwei Arten gibt es, die von Gott gemacht sind als Heilige. Deshalb an die Heiligen zu Kolossea. Paulus gehört zwar nicht zu den 12 Aposteln, wenn wir Apostelgeschichte 1, 21 lesen. Er war nicht dabei, wo Jesus wirkte und so weiter, aber er war dennoch ein berufener Apostel für die Gläubigen. Natürlich, heute gibt es auch Apostel und geben sie als Apostel aus, aber ein Apostel muss mit Jesus gewesen sein. Also nicht jeder Hinz und Kunst kann gleich Apostel werden. Gewiss, wir lesen, und Gott hat in der Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten und Lehrer. Aber das ist nicht mehr zu vergleichen mit diesen großen Aposteln wie Petrus und Johannes und so weiter. Die waren mit Jesus und die haben eine Aufgabe gehabt. Sie haben die Aufgabe gehabt, der Gemeinde das Fundament zu legen. So wie die 12 Patriarchen, so sind die 12 Apostel. Und da fiel ein Apostel aus, das nur nebenbei, das ist der Judas Ischariot, und da wurde zuerst mal der Matthias gewählt, aber das war menschliche Wahl, da haben sie ihn losgeworfen, und würfeln hat's keinen Wert. Also, und wenn du heute auch Gottes Antwort und Gottes Lösung suchst und sagst, ich würfle oder überlasse den Zufall, ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass wir vom Heiligen Geist geleitet werden. Und der Heilige Geist will unter Umständen ganz was anders. Der wollte, dass der Paulus Apostel wird und nicht der Matthias. Aber okay. Paulus nennt mit einem gleichen Satz auch den Timotheus, also seinen Bruder, seinen Mitarbeiter. Er nennt natürlich auch den Quartus und Sosthenes und Apollos auch später, nennt es so seine Mitarbeiter. Du siehst also, wie Paulus so seine Mitarbeiter behandelt. Das sind alles Brüder. Obwohl er Apostel ist. Das sind Mitapostel, Mitdiener am Evangelium. Auch den Timotheus an vielen Stellen erwähnt er als Mitstreiter. Timotheus hat einen heidnischen Vater gehabt, der kommt ja auch hier vor. Und Paulus sagt, hat einen guten Ruf. Etwas ganz Interessantes ist, er erwähnt am Schluss noch den Markus. Wir wissen ja, Paulus hat mit Probleme gehabt. Der hat den Markus heimgeschickt, weil der ja gemotzt hat oder was weiß ich. Alles zu schnell gegangen, der ist nicht mitgekommen. Und dann sagte, geh nach Hause lieber, das ist besser. Und es entstand ein Streit. Jetzt guckt mal, sogar Christen streiten sich. Und zwar ganz mächtig. Dass sogar die Brüder, die der Herr zuerst mal ausgeschickt hat, Paulus und Barnabas, dass die plötzlich so in die Haare kriegen. Und der eine geht die Richtung und die andere Richtung. Aber das Schöne ist dabei, Paulus ist älter geworden, ist reifer geworden. Und er hat den Markus angenommen und führt sogar Markus dann die Gemeinde in Kolossea auf. Also erwähnt ihn, falls Bruder Markus kommt, nimmt ihn in allen Ehren auf. Also du siehst also, es ist alles wieder gut geworden, die Spannungen sind bereinigt worden. Ich bin jetzt auf Seite 6. Also auf Seite 6, wenn ihr lesen wollt. Je älter Paulus wird, desto menschlicher wird er. Und ich sag dir auch, je älter du wirst, das ist also auch so schön, desto menschlicher wirst du. Ein alter Wein, weißt du, wie ein alter Wein schmeckt? Lieblich. Lieblich. So, die Kolosseer hier, die heiligen Kolosseer, die sind als Heilige bezeichnet und gleichzeitig in Christus. Also wir leben in der Welt und wir leben für Gott. Das sind die zwei Dimensionen, in denen wir uns bewegen. In der Welt, und wir sind doch nicht von der Welt. In Kolosser Kapitel 1 beschreibt er auch das Wesen des christlichen Lebens, wie das aussieht, so als Christ. Ganz besondere, hebt er ein paar Eigenschaften hervor. Wir beweisen unseren Glauben an Christus. Der Glaube an Christus muss bewiesen werden. Du kannst nicht sagen, ich glaube an Gott. Der Teufel glaubt auch an Gott und zittert noch dabei. Heute hat mir jemand geschrieben, betet der Teufel Gott an. Ob der Teufel Gott anbetet? Du jetzt, was soll ich antworten? Ob der Teufel Gott anbetet? Eigentlich steht in der Bibel, weil ich irgendwo gesagt habe, jede Zunge muss bekennen und jedes Knie muss sich beugen und bezieht sich da drauf und so weiter. Betet der Teufel auch Gott an? Er betet ihn an. Ich bin überzeugt, denn er muss Gott respektieren. Der weiß, Gott ist Gott und gibt nicht. Aber er dient ihm nicht. Das ist ein großer Unterschied. Denn er sagt, bete mich an. Aber Jesus sagt, du sollst Gott den Herrn anbeten allein. Du siehst in der Diskussion. Also die Frage, das ist eine sehr schwierige Frage. Betet der Teufel Gott an? Er weiß, er war ja mal der Anbetungsengel. Er war dafür, der Anbetung zuständig ist. Und so weiter. Aber er dreht sich weg. Er schaut Gott nicht ins Angesicht. Er kann Gott nicht in die Augen gucken, weil er Stolz in seinem Herzen gehabt hat, Rebellion in seinem Herzen gehabt hat. Also ich bin überzeugt, er betet Gott nicht an. Wenn Anbetung ist, schaut er weg. Ich habe mal einen Juden bei mir gehabt, einen messianischen Juden mit Gänsefüßchen. Und wir machen Gottesdienst. Und immer wenn wir Chorus gesungen haben und der Name Jesus ist, hat er sich weggedreht. Bis mir jemand darauf aufmerksam gemacht hat, guck mal, der betet, wenn Jesus ist, dreht er sich immer weg. Dann habe ich ihn zur Rede gestellt und sagte, für mich gibt's keinen Jesus, aber messianischer Jude. Verstehst du? Messianischer Jude. Und immer sich weggedreht, wenn Jesus ist. Und er hat bei mir ein paar Gottesdienste gehabt, ich war froh, dass er nachher gegangen ist, aber das ist mir nur aufgefallen. Weißt du, wenn der sich von Jesus wegdreht. Und der Teufel dreht sich von Jesus weg. Der will Jesus nicht anbeten und er will Gott auf keinen Fall dienen. Er muss Gott dienen. Der Teufel ist auch ein Diener Gottes. Er muss Gott dienen, aber dann tut er eins drauf, noch mehr. Wenn er schon dir geben muss, dann schlägt er ein bisschen fester zu. Warum? Denn er sagt, also dem werde ich zeigen. Okay, also geht es um das christliche Leben, dann geht es den Glauben an Christus und dann auch die Liebe zu den Mitmenschen. Das sind die Kennzeichen des wahren Christentums. Wie stehst du zu Gott und wie stehst du zu deinen Mitmenschen? Der Brief ist sehr praktisch. Es legt großen Wert, dass der Glaube in der Tat umgesetzt wird. Und er sagt ganz klar und deutlich, die Frömmigkeit ohne Liebe ist nichts wert. Religion ohne Liebe ist nichts wert. So ist, deshalb ist so wichtig, dieser Brief hier. Also Gott dienen ohne Liebe, gerecht sein, heilig sein, fromm sein, die ganzen Gesetze halten ohne Liebe, das ist alles für die Katz. Der christliche Glaube besteht nicht nur im richtigen Denken, sondern auch im liebevollen Verhalten gegenüber seinen Mitmenschen. Das kommt ganz groß im Kolosserbrief raus. Deshalb dankt er Gott für die Gläubigen und preist Gott und so weiter. Dankt er, dass Gott so gut ist, wenn wir Paulus in seinen Briefen lesen. Ich gehe jetzt auf Seite 7. Das Evangelium ist Wahrheit. Er beschreibt also, was Evangelium ist, in kurzen Sätzen, Kapitel 1, Vers 4 bis 8. Und da ist Zusammenfassung, das Evangelium ist eine ewige Wahrheit. Das ist unumstößlich. Es gibt kein anderes Evangelium. Es gibt nur ein Evangelium. Gott ist offenbart durch Jesus Christus. Das Evangelium ist universell für alle Menschen, für alle Zeiten. Steht allen Menschen frei zur Verfügung. Das Evangelium ist fruchtbar. Die gute Nachricht kommt nicht leer zurück. Und Paulus ist so dankbar für die Ausbreitung des Evangeliums, den Siegeszug. Er hat mit veranlasst, dass das Evangelium weitergeht. So, das sind so die Punkte in den ersten Versen vom Kolosserbrief. In keinem anderen paulinischen Brief finden wir so einen hohen Rang, der Christus zugedacht wird, als im Kolosserbrief. Er ist der Herr aller Herren und so weiter. Dann lesen wir, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, Kolosser 1, Vers 15 bis 19 oder 19. In ihm liegen alle Schätze verborgen in Christus. Und in ihm wohnt die ganze Fülle leibhaftig, also du musst nur zu Christus kommen und du hast alles. Niemand hat Größeres von Christus gesagt als hier Paulus an die Kolosser. Sehr umfangreich, sehr groß. Und er hebt ganz besonders das schöpferische Wirken des Sohnes Gottes hervor. Kolosser 1, Vers 16, in ihm wurde alles geschaffen. Kolosser 1, Vers 17, jeder Vers ist eine Botschaft für sich selbst. In ihm besteht alles und der Sohn ist bei der Schöpfung dabei und ohne den Sohn und ohne ihn ist nichts gemacht worden, was gemacht ist. Seite 8, wenn ihr weitergehen wollt. Und dann die tiefe Gotteserkenntnis spricht davon, wenn du Gott richtig erkannt hast, wirst du dich nicht aufblähen. Ganz arg wichtig. Das wird dir nicht im Kopf steigen. Wenn du von Gott erfüllt bist, wird dir nicht im Kopf steigen. Wenn du so den Kolosserbrief liest und verstehst, also wirst du dir gar nichts einbilden, der hohen Erkenntnis. Paulus hatte hohe Erkenntnis. Der war studiert. Der war beim besten Lehrer der damaligen Zeit ausgebildet. Und er sagt ganz deutlich, Leute, bildet euch nichts ein. Das Wichtigste in dieser Welt ist, Christus zu kennen. Christus zu kennen. Deshalb als eine Alternative gegen die Gnostiker, diese Weisheit. Wir müssen weise werden. Er sagt, wenn du Christus kennst, dann bist du das richtige Weise. Und wenn du Christus nicht kennst, bist du ein Dummkopf. Der Begriff kommt, also Weisheit kommt 6-mal im Kolosserbrief vor. Es ist mehr als nur Einsicht, es ist Verstehen, Begreifen. Also deshalb ein Gegenstück gegen die Weisheit der Irrlehrer. Was ist wahre geistliche Weisheit? Es ist so wichtig zu sehen, dass man würdig dem Herrn lebt, also dem Evangelium entsprechend wandelt und sich so benimmt dementsprechend. Also das Leben muss mit dem, was man erkannt hat, übereinstimmen. Das ist Weisheit. Weisheit ist nicht nur Buchwissen, Buchstabenwissen. Weisheit ist, das Leben stimmt mit dem, was ich weiß, überein. Und es soll alles meinem Erkenntnis gemäß sein. Also wenn du Kolosserbrief so studierst, dann wird dir auffallen, also du bringst Frucht, du bist richtig erst, wenn du so lebst, wie du erkannt hast. Was du nicht erkannt hast, kannst du auch nicht tun. Wird auch von dir nicht erwartet. Aber was du erkannt hast, was dir offenbart worden ist, das wird dann auch von dir erwartet. Dann ist Paulus noch ein sehr großes Anliegen und diese Redewendung ist sehr groß drin und wiederholt sich mehrfach so auf verschiedenen Arten, dass wir gestärkt werden mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Dass wir gestärkt werden durch seine Kraft und durch seine herrliche Macht, dann wird das Wort gestärkt werden mit aller Kraft und dann mit aller Macht und so weiter. Begriffe, die im Neuen Testament für Kinder Gottes und für Gott gebraucht werden, also gestärkt mit dieser geschenkten Kraft, mit Langmut geschenkt, gestärkt, mit Geduld gestärkt, einfach mit Bleiben gestärkt, dass man sogar beim Leiden nicht unterliegt, sondern auch im Leiden bleibt man stark. Seid stark. Das ist also auch eine große Ermutigung. Und zwar durch die Macht Gottes, nicht durch eigene Kraft. Praktisch, das ist das Gegenstück. Man versucht mit eigener Kraft stark zu sein. Es geht nicht. Du kannst noch so viel trainieren. Und noch so viel üben und noch so viel dich anstrengen, aber durch seine Macht bist du geduldig, langmütig, bleibst treu, kannst dich selbst beherrschen und verzagst nicht, wirst nicht mutlos, gibst nicht auf. Dann Kapitel 1, Vers 13 bis 29 ist ein lehrhafter Teil. Christus ist der Herr, ist der Erstgeborene der Schöpfung, das Ebenbild Gottes, Schöpfer des Universums, Haupt der Gemeinde, der Erstgeborene von den Toten. Und die Fülle Gottes wohnt in ihm. Also das alles ist in Christus. Und da lehrt er Paulus ganz massiv und ganz stark über den Herrn. Jetzt gehe ich auf Seite 9. Wenn du deinen Text bearbeitest und das guckst, nirgendwo im Neuen Testament finden wir vergleichbare Aufzählungen, so viele Merkmale von der Gottheit Christi. Nirgendwo. Also im Kolosserbrief, er ist das Ebenbild Gottes, er ist der Erstgeborene, er ist der Schöpfer des Universums, muss vorstellen, alles wird das Christus zugeschrieben. Er ist das Haupt der Gemeinde, er ist der Erstgeborene von den Toten und in ihm wohnt die Fülle Gottes. Und er ist der Versöhner aller Dinge, der Versöhner aller Dinge. Natürlich nicht Allversöhnung, dass wir uns nicht falsch verstehen. Aber alles, was hier auf dieser Welt verkracht und zerstört ist, das bringt wieder alles zusammen. Und vor allem, es geht darum, Juden und Christen zusammenzubringen. Israel und die Gemeinde zusammenzubringen. Das ist Versöhnung. Versöhnung ist nicht, dass der Teufel noch selig wird. An so einen Spuk glauben wir nicht. Aber wir glauben, dass alle Menschen irgendwie zum lebendigen Glauben an Gott kommen, in welchem Grad auch immer. Und dass Juden und Muslims und Christen, all die zusammenkommen, dass irgendwie durch irgendeinen Weg, durch irgendeine Offenbarung und irgendwie gläubig werden an Jesus Christus. Denn er ist der Herr aller Dinge. Der Herr Jesus ist auch der Meister und der Chef der Asiaten, der Afrikaner. Da werden Schwarz und Weiß zusammen sein. Und das Erstaunliche ist, wenn du in eine multikulturelle Gemeinde bist, das Weiß und Schwarz. Also ich war einige Wochen in England unter den farbigen Geschwistern. Ich wusste nicht. Ich habe am Schluss gedacht, ich bin auch schwarz. Und ich war so genauso, habe mich genauso benommen wie die und so weiter. Und wenn ich bei den Weißen bin, bin ich bei den Weißen. Und das ist möglich, dass ich in einem farbigen Bruder meinen Bruder in Christus sehe. Und dass der Weiße auch nicht runterguckt und sagt, er ist halt weiß, ist halt zu früh aus dem Ofen rausgeholt worden. Nein, auch der ist frei durch das Blut Jesu Christi. Und dann der Jude und der Grieche natürlich. Das ist also Versöhner aller Dinge, dass die ganze Schöpfung versöhnt ist. Da spielt das Kind am Loch der Otter. Der Ochse frisst Gras. Das ist die Versöhnung, dass die Natur wieder zusammenkommt, dass nicht einer den anderen auffrisst und einer den anderen ausbeutet. Das ist die Versöhnung aller Dinge, was kommt. So. Kolosser Kapitel 1, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Also wird über Christus so Lob geredet und Christus dargestellt. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist ja Gott selbst. Durch ihn ist alles geschaffen. Niemand hat Gott jemals gesehen als der Sohn, heißt es in der Bibel. Und dann, wer den Sohn sieht, der sieht auch den Vater. Und der Sohn sieht den Vater immer, Johannes 14, Vers 9. Paulus spricht von diesem unsichtbaren Gott. Und da steigt ein, wo die Gnostiker vergrößt, auf sich aufgebaut haben. Oh, wir haben eine Erkenntnis. Wir kennen den unsichtbaren Gott. Ich habe gesagt, kennt ihr auch Jesus? Kennt auch Jesus. Und so weiter. Was nützt es, wenn du alle die himmlischen Welten, die ganzen Stufen da, die sieben Stufen da im Himmel, ich denke nur, da gibt es alle möglichen Phrasen und Meinungen, wie viele Stufen da im Himmel sind. Gewiss, das sind Stufen und werden Stufen sein. Aber das Wichtigste ist, bist du mit Christus vereint? Bist du an himmlische Örter versetzt, wo Christus ist? Deshalb dieser Platz, an himmlische Örter, das kommt beim Kolosser. Brief, wir sind versetzt an himmlische Örter. Was ist das? Wir sind in der höchsten Position, die es überhaupt möglich ist. Wir sind bei Jesus. Und Jesus sagt, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Da sollst du auch sein. Da sollen wir auch hinkommen. Er ist also der unsichtbare Gott. Abglanz und Ebenbild der Allmächtigen. Dann zeigt Paulus weiter die hohe Stellung Christus in seiner Schöpfung als Schöpfer. Durch ihn ist alles gemacht. Die Welt wäre nie geschaffen worden, wenn Jesus nicht gesagt hätte, Vater, ich gehe auf diese Erde und ich versöhne die Welt wieder mit dir. Aber seine Bereitschaft, auf diese Welt zu kommen, ist die Ursache der Schöpfung. Sonst wäre die Erde wüst und leer geblieben, wie sie war. Kapitel 1 in 1. Mose, Vers 1. Wüst und leer. Da wäre nichts mehr passiert. Aber das Wort, Gott sprach. Das Wort sagte, ich gehe runter. Ich erlöse die Menschheit. Ich schaffe noch einen Weg. Ich suche einen Weg. Ich werde einen Weg finden. Natürlich war da noch eine große Spannung. Schafft er das oder schafft das nicht? Und wir wissen, im Garten Gethsemane rang er. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So die Beziehung zur Schöpfung. Er ist der Urheber aller Dinge, was wir hier sehen. Ganz besonders des Glaubens. Der Erstgeborene, allem überlegen. In ihm ist alles geschaffen. Kolosser 1, Vers 17. Alles besteht in ihm. Also er ist der Erstgeborene. Dieser Begriff Erstgeborene steht für zwei Eigenschaften Christi. Erstens mal für die ganze Schöpfung und dann als Herr der Schöpfung. Im Alten Testament hat der Erstgeborene immer die Vorrechte und Würde gehabt. Er ist der ältere Bruder und das ist auch Christus hier, der ältere Bruder von dir und mir. Ist unser älterer Bruder, der Erstgeborene. So, dieser Titel Erstgeborene ist also eine Vorrangstellung Christi in der ganzen Schöpfung. Er ist also vor allen Tieren, vor allen Menschen, vor allen Königen, vor allen Völkern, vor allen Rassen. Er ist immer der, hat den Vorrang. Dann der dritte Wesen zu Christi ist, dass in ihm alles geschaffen ist. Deshalb kommt der Teufel und versucht, bist du Gottes Sohn? Dann sprichst du den Steinen Brot. Der hätte nur ein Wort sagen können und die Steine wären zu Brot geworden. Hat er Autorität gehabt. Er sagte, Wind sei still und du siehst, die Schöpfung funktioniert. Und das Erste, was Jesus, bevor er in die Erlösung, bevor er zu den Menschen ging und die Jünger sich sammelte, ging er in der Wüste zu den Tieren. Jesus war bei den Tieren, wir haben in den Evangelien das betrachtet. Und die Erlösung fängt bei den Tieren an. Er hat einen Esel genommen und die erste Erlösung fand an einem Esel, der eigentlich gesteinigt werden sollte. So, in ihm ist alles, durch ihn existiert alles. Wenn Jesus nicht gekommen wäre und nicht bereit gewesen wäre zu sterben, wäre die Welt gar nicht entstanden, wären wir gar nicht da. Dann viertens, er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, Kolosser 1, Vers 18. Jesus ist das Haupt. Wir werden dann nachher im Epheserbrief noch viel mehr das betrachten. Ich überfliege das jetzt nur. Dann, er ist nicht nur das Haupt des Universums, sondern er ist insbesondere das Haupt der Gemeinde. Das ist Jesus. Nicht nur Herr des Kosmos, der Schöpfung, der Welt, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Also, er hat volle Autorität. Er ist insbesondere das Haupt der Gemeinde. Und wir gehören zu Jesus. Du bist, weißt, es gibt nur eine kleine Irrlehre und manchmal verstehen die Leute das nicht. Ich bin die Braut des Herrn. Mädels denken immer so, ich bin die Braut des Herrn. Und dann schmücken die sich und pudern sich und machen sich schön die Braut des Herrn. Weil Paulus irgendwo nebenbei sagt, ich will dem Herrn eine Braut darstellen ohne Flecken und Runzeln. Aber die Braut des Herrn, meine Lieben, und wir müssen einfach, und das werde ich nachher, wenn ich das Alte Testament betrachte, werde ich ganz klar auch versuchen herauszustellen, die Braut des Herrn ist Israel. Und Jesus ist der Bräutigam. Und deshalb sagt also Jesus, dass er das Haupt der Gemeinde ist und wir sind die Glieder. Also die Braut ist Israel, wir sehen die Tochter Sion, das Töchterlein und dann die Hure Babylon, was alles so ist, abgefallenes Israel, also diese Hure. Und dann sieht man Jerusalem vom Himmel herabkommen, als eine Braut geschmückt im Herrn. Das Große, diese Versöhnung aller Dinge kommt, wenn Israel, die sichtbare und die unsichtbare Welt, eins wird. Jetzt ist es nicht der Fall, jetzt sind sie gespalten alle. Und bleiben auch gespalten. Und es ist zwecklos zu versöhnen. Das geht nicht. Der Versöhner muss kommen, Christus. Und der wird alles versöhnen. Und ganz besonders Israel. Weil Israel hat eine ewige Berufung von Gott. Und wird behalten. Und ich meine jetzt nicht Juden. Denn da ist so ein bisschen Mischmasch, alles durcheinander. Das ist nicht das Israel. Das sind nur Juden. Das ist der Stamm Juda und Benjamin und so. Juda hat alle anderen Stämme aufgesaugt. Israel sind die 12 Stämme. Die 12 Apostel und die 12 Stämme, diese zwei, das wird eine Einheit werden. Und sie werden sehen, in wem sie gestochen haben. Das gilt nur für Israel, das gilt nicht für uns. Und dann werden sie niederfallen und ihn anbeten. Dann wird sich der Plan Gottes erfüllen. Zum fünften, Christus ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Offenbarung 1, Vers 5. Ist der Einzige, der auferstanden ist und am Leben geblieben ist. Das Mädel ist gestorben. Der Jüngling zu Nein ist gestorben, Lazarus ist auch gestorben, nach kurzer Zeit wahrscheinlich. Aber Jesus ist nicht mehr gestorben. Sogar die, die entrückt worden sind, Elia und Henoch, oder Moses vielleicht, wir wissen das, wir lassen das mal, diese, die also auf mysteriöse Art und Weise verschwunden sind, die müssen alle auf diese Erde kommen, diese zwei Zeugen, die müssen noch auf die Erde kommen, um zu sterben. Also jeder Mensch muss den Gesetz des Todes gehen, muss sterben. Glaub doch nicht, du wirst entrückt. Und wenn du jetzt zu deinen Lebzeiten entrückt werden würdest, du müsstest trotzdem wieder zurückkommen zum Sterben. Wir müssen alle sterben. Sogar die entrückte Gemeinde, halte ich fest, Jesus kommt auf die Erde und er wird gegen die Heiligen streiten. Und der Antichrist wird die Heiligen besiegen. Wo bringst du das unter jetzt noch? Ja, tatsächlich, das ist jetzt, da muss machen wir nachher, wenn wir die Offenbarung... Nein, Israel ist nicht die Braut. Ja, ist die Braut, ja. Die ist die Braut. Es ist doch, und Jesus, weißt du, das ist wie Ehe. Gott schuf Mann und Frau. Du bist ein Glied am Leib Jesu Christi. Wir sind alle, die auf Christus getauft sind, wir sind in den Leib Christi hineingetauft. Wir sind Glieder am Leib Jesu Christi. Und die Braut, ja, und Israel ist die Braut. Und du sollst Israel lieben, du sollst sagen, oh, das wird meine Frau mal werden. Also Braut, Christus ist das Haupt. Und so guck mal, deine Hände sollten dann Israel halten. Wir sollen also in dieser Weise Israel voll Gottes lieben. Ich meine, Israel betone ich ganz bewusst hier. Ja. Dann musst du sterben, als auch die Entrückten. Ja, der Antichrist wird auch die Heiligen besiegen. Also wo willst du es lassen? Du musst es, also auch die Heiligen. Und wenn, deshalb ist das Sterben das ganz Normale und das Vernünftigste. Und wenn ich entrückt werde, stell dir mal vor, das geht in einem Augenzwinkern. Du kannst dich gar nicht bereit machen. Aber wenn du hier meinst, du merkst, mein Herz schlägt langsam. Oh Gott, nimm meine Seele in deine Hände. Aber das geht in einem Augenblick, in einem Zwinkern. Also, das ist das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich endet in die größte Katastrophe aller Zeiten. Das, weißt du, der Teufel, der Abgrund tut sich auf. Aber das ist Offenbarung, das ist nicht Kolosser jetzt. Ja, nein, da steht noch ganz was anderes. Das passt auch, da muss stehen. Und die Gräber werden sich öffnen und die Toten in Christus werden auferstehen und wir, die wir leben, wir werden verwandelt. Das ist, wenn Christus dann seine Füße hier auf den Öl, auf die Erde legt, nicht in den Wolken. Aber die in den Wolken, die werden hingerückt. Die werden hingerückt zu dem Herrn beim Ton der Posaune. Da werden sich die Gräber öffnen. Lies Daniel Kapitel 12. Der ist auch erstaunt. Und die einen werden auferstehen zum ewigen Leben und die anderen zur Schmach und Schande. Ist ein großes Thema. Passt nicht rein. Ich wollte nur sagen, es ist also schon zu überlegen. Also, ist es besser, du stirbst eines natürlichen Todes und nicht glaubst, dass Jesus noch zu deinen Lebzeiten kommt, dass du dich noch schön vorbereiten kannst und sagst, Herr, ich bin bereit, dir zu begegnen. Ich bestelle mein Haus. Die Bibel sagt, wir sollen unser Haus bestellen. Und er starb lebenssatt. Er starb lebenssatt. Er ist nicht in Hektik, dass er das Leben verloren hat. Also, es ist so wichtig, jetzt Christus zu kennen. Und wenn ich jetzt Jesus kenne, und jetzt passt auf, wenn ich jetzt Jesus kenne, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das spielt also jetzt keine Rolle. Deshalb ist Leben oder Sterben, wir sind des Herrn. Das kommt jetzt, dann wird verankert. Also das ist dann vollkommen egal, leben wir oder sterben wir. Wir sind des Herrn. Und das ist die Frage, nicht wenn wir gestorben sind, ich werde entrückt oder ich werde noch entrückt ganz schnell. Wir sollen nicht auf die Entrückung warten, sondern wir sollen auf das Leben mit Christus warten. Und mit Christus leben und mit Christus wandeln. So, Christus hat den ersten Platz der Schöpfung, das habe ich schon gehabt. Er ist mit seinem Körper auferstanden, also er hat die Unsterblichkeit angenommen. Und er ist von Gott entrückt worden. Und er sitzt zu Rechten der Majestät Gottes. Und seine Person, sein Werk ist etwas Großes und Erhabenes. Und es gibt keinen Zweifel, dass Jesus der Herr ist. Und jetzt passiert etwas. Christus kam in diese Welt und Paulus versucht den Kolossern klipp und klar zu sagen, dass mit Christus die Religionen der Welt ein Ende gefunden haben. Mit Christus haben alle Religionen ausgedient. Kannst du in den Müll schmeißen. Und die Suche nach Gott hat jetzt nur, ist nur möglich und kann nur weiterentwickelt werden und kann erlebt werden und erfahren werden nur durch Jesus Christus. Wer den Sohn Gottes hat, hat jetzt das Leben. Alle Religionen, Judaismus, Katholizismus, das gab's noch damals nicht, aber Buddhismus, all diese Religionen, die haben ausgedient. Jesus ist gekommen, wir brauchen das alles nicht mehr. Wir brauchen kein Gesetz mehr und wir brauchen auch keine andere Religion mehr. Es ist erstaunlich, in dem Jahr, als der Tempel der Juden fiel, brannte der Tempel des Zeus in Rom. Auch wurde zerstört, der Haupttempel. Also, die Religion, die jüdische Religion und die römische Religion hat ausgedient. Beide Tempel wurden im gleichen Jahr, im gleichen Monat zerstört. Und das ist Geschichte. Also, das ist ein Zeichen, Gott hat den Tempel der Juden aufgegeben und den Tempel der Heiden. Den Hauptgott Zeus, dieser Tempel brannte auch. Jetzt bin ich auf Seite 11. Es geht langsam vorwärts. Ich muss gucken, dass ich doch fertig werde. Ja, also ich bin jetzt auf Seite 11 gehe ich. Jetzt 12 war ich jetzt bis jetzt. Was? Ist es 12? Bei mir, ich bin bei 11. Das heißt hier, dass jetzt in ihm die ganze Fülle wohnt. Also 6. Kennzeichen des erhöhten Christus. Dass in ihm jetzt alle Fülle wohnt. Das ist also sehr wichtig. Die Fülle der Beziehung zum Vater, zum Schöpfer, zur Gemeinde und unter uns Menschen. Dann das 7. Merkmal. Christus ist der Versöhner von allem. Versöhner des gesamten Kosmos. Wie wird der Kosmos versöhnt? Der Teufel floh oder die Erde floh und es wurde kein Platz gefunden. Also wir als Christen, wir müssen eines sehen. Gott wird wieder alles in Ordnung bringen. Die Versöhnung des Kosmos. Als die unsichtbare Welt fiel, also Satan und sein Anhang, als der fiel, ein Drittel der Engel flogen aus dem Himmel raus. Ein Drittel des Himmels ist leer. Bedenk es mal. Und jetzt, Gott hat eine Zahl, die er festgelegt hat. Das ist so viel Engel, wie die flöten gegangen sind. Abgehauen sind, gegen Gott rebelliert haben. Diese ganzen Plätze müssen besetzt werden. Und das ist die Zahl der Erlösten, die mit Christus regieren werden. Das Erdreich, die Materie und was es auch immer ist, verwalten werden. Und deshalb, du wirst einmal vielleicht den Jupiter regieren. Und der andere wird vielleicht den Mars regieren. Und der Mars wird keine öde Stätte sein, sondern wird genauso lebendig sein, genauso erfüllt sein vom Leben, wie die Erde im Urwald ist. Voller Leben, voller Dynamik. Ist natürlich noch Zukunftsmusik, aber das kommt. Und jetzt ist die Aufgabe, dass du untadelig und makellos in Christus bist. Das heißt, jetzt Spuren. Wir sind hier im Trainingslager, Trainingscamp. Wir werden hier zubereitet für die Regentschaft, mit Christus zu regieren. Wir sind versetzt, wir sind schon vorgesehen für das. Wir haben schon einen Platz im Himmel reserviert. Aber wir bilden uns jetzt aus. Wir üben jetzt. Und wenn, deshalb sagt Paulus an einer anderen Stelle, weißt du, ihr könnt mit euren eigenen Problemen, seid ihr nicht fertig. Ihr geht vor das Gericht und lässt da, ruft die Gerichte an und streitet euch und zankt euch und so weiter. Wie wollt ihr einmal die Engel regieren oder die Sterne regieren oder was sonst noch zu regieren gibt? Wie wollt ihr das, wenn ihr jetzt euch schon mit diesem bürgerlichen Kleinkram nicht zurechtkommt? Ach, aber ihr wollt Sterne regieren, was ganz Großes. Deshalb, wir sollen jetzt schon anfangen, in kleinen Dingen die Dinge unter die Füße zu bekommen und untadelig und makellos zu sein. Makellos, das meint unbescholten sein, Satan keinen Raum geben. Satan ist der Verkläger der Brüder. Hast du gesehen? Hast du gehört? Merkst du das? Und dann geht es schon also praktisch, dass du immer, der Teufel macht immer die Leute aufmerksam auf bestimmte Fehler. Aber Christus ist der Fürsprecher beim Vater und wir sind freigesprochen, wir sind gerecht, also wir sind makellos und sollten makellos auch bleiben. Diese Versöhnung funktioniert, wenn wir in ihm bleiben, wenn wir im Glauben bleiben. Wenn du 5 Minuten nicht in Gott bist, bist du sündig. Gehst du komische Wege, reagierst du falsch. Nur 5 Minuten. Der Teufel nützt diese 5 Minuten der Schwachheit, der Unachtsamkeit aus. Wenn wir im Glauben bleiben, bleiben wir in der Versöhnung, bleiben wir in Christus. Auch jetzt sind wir auf Seite 12 bei mir. Dann geht es um das Leiden am Fleisch, an seinem Fleisch. Paulus sagt, also er spricht, wenn er noch über etwas gibt, dass er noch leiden muss am Fleisch. Es gibt 2 Sachen, was hier Leiden am Fleisch betrifft. Wir müssen auch vielleicht am Fleisch noch leiden, obwohl Christus gelitten hat für uns. Er für uns gekämpft hat, für uns alles getan hat. Aber Paulus sagt ja auch ganz klar, wir leiden um Jesu Willen. Wir leiden nicht als Sünder, aber wir leiden für das Evangelium. Fürs Evangelium wird gelitten. Paulus war in Banden, als er diesen Brief schrieb. Und er leidet an den Spannungen zwischen Juden und Heiden. Das Leid, da hat er gelitten. Ständig, wo er hinkam, gab es nur Trouble und Probleme. Und dann leidet er an einem Problem. Er bittet den Herrn 3-mal, Herr, nimm diesen Fall aus meinem Fleisch. Er hat Christen verfolgt und er wurde selbst immer verfolgt. Und das hat ihm Probleme gemacht, dass er sich immer wieder wiederholt und sich immer wieder rächt, was er einen den anderen angetan hat. Gott wollte ihm zeigen, und das war Leiden. Du sollst auch mal spüren, wie es denen gegangen ist. So ein paar Gedanken zum Leiden. Mühsal und Widerwärtigkeit, das ist Los aller Menschen. Denk nicht, dass sowas was Besonderes ist. Aber nicht Leid, nicht, das ist nicht die Strafe Gottes. Weißt, Leiden, wir leiden nicht aus der Strafe Gottes, sondern wir leiden, weil wir unser Leber kaputt gemacht haben durch Saufen. Oder uns zu Tode gefressen haben. Oder nicht aufgepasst haben beim Essen. Einfach alles so in uns hinein gefressen. So, alle Propheten, alle Diener Gottes haben gelitten. Jesus sogar selber hat gelitten. Also wir leiden Trübsal. Also das heißt, Schwierigkeiten sind auf dem Weg zur Seligkeit. Also das ist über Leiden ein paar Gedanken. Jetzt gehe ich auf Seite 13. Ist ein Geheimnis, was Paulus hier anspricht. Weil die Gnostiker sagen ja, wir kennen das Geheimnis. Das kennen nicht alle. Weißt du, wir müssen studieren oder wir müssen da Asketen sein. Dann werden wir das Geheimnis kennen. Aber Paulus sagt, was das Geheimnis ist. Das war verborgen vor ewiger Zeiten. Und das Geheimnis, wovon Paulus spricht, ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Geheimnis Gottes. Die Menschen des Alten Testamentes wussten nichts von der Gemeinde. Wussten nichts. Die Gemeinde ist aber jetzt der Leib des Herrn, das im Alten Testament noch gar nicht existierte. Christus ist noch gar nicht gekommen gewesen. Die Gemeinde war was Zukünftiges. Matthäus 16, Vers 16 bis 18. Ich will meine Gemeinde bauen. Die ist noch nicht einmal da gewesen. Also das Geheimnis ist die Gemeinde. Christus ist ein Geheimnis und die Gemeinde ist das nächste Geheimnis. Also wir leben in diesen beiden Bereichen. Die Gemeinde ist ein Geheimnis, das Christus erlöst hat aus den Heiden, aus den Juden damals, und dass auch die Heiden jetzt gerettet werden und sogar zum Miterben werden. Die Gemeinde, die Heiden werden sogar Miterben Christi, gleichberechtigt mit den Juden. Das war undenkbar. Wenn ein Proselyt, wenn einer sich zum Judentum bekehrte damals, der war nicht gleichwertig wie ein Originaljude. Ihr seid nicht echt, ihr seid nur so Proselyten. Ihr seid nur Reingeschmeckte, so Flüchtlinge. Aber oder dergleichen. Aber hier sagt Paulus, die Heiden sind genauso vollwertig wie ihr aus dem Juden jetzt. Wir sind vollwertig in Christus. Wir sind Glieder. Jeder hat eine andere Funktion, aber wir sind Glieder. Und es besteht zwischen Heiden und Juden kein Unterschied. Und es gibt keine extra Erlösung jetzt für die Juden hier zu dieser Zeit, in diesem Jetzt. Keine extra Erlösung. Der einzige Weg, Petrus predigt, keinen anderen Namen, kein anderer Weg gegeben als durch Jesus Christus zum Vater im Himmel. Also es besteht, dass Christus auch zu den Heiden gebracht werden muss. Das ist dieser Fakt, deshalb predigt er. Und die Juden lehnten ab, die Heiden sind nicht vollwertig, denn sie können gar nicht vollwertig sein. Jahwe ist nur ein Nationalgott und das war er auch, nur der Judengott. Aber jetzt ist Jesus, durch Jesus der Gott weiter, erweitert die Grenzen zu den anderen Völkern, zu anderen Nationen. Jetzt können alle kommen, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jetzt ist Jesus, jetzt ist Gott, der Schöpfer, nicht mehr ein jüdischer Nationalgott. Er ist jetzt für alle da, hat sich allen offenbart. Alle können Kinder Gottes werden. Auch die Samariter, denn die Juden lehnen auch die Samariter ab. Die sind so Mischvolk. Die sind Mischlinge. Die haben kein Recht, mit Gott zu reden. Und die lehnten auch die anderen Religionen ab. Ja, die sind noch nicht so weit. Auch wenn die sehr nahe denen standen. Also jetzt kann jeder zu Gott kommen. Für Paulus ist das Evangelium jetzt für alle Nationen, für alle Völker. Deshalb, das ist das volle Evangelium. Volle Evangelium ist nicht, dass du Krankenheilung predigst, sondern volle Evangelium ist, alle, die da glauben, sollen selig werden. Juden wie Griechen, ist kein Geheimnis mehr, kein Mysterium mehr. Auf Seite 14, Paulus hat ein großes Sendungsbewusstsein, er predigt dieses Evangelium allen Menschen. Und Paulus erklärt seinen Lesern, dass Jesus auch aus dem Heidentum kommenden Gläubigen genauso im Herzen wohnt, genauso leibhaftig lebendig ist, dass sie genau ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass sie genau in den Himmel kommen und dass sie nebeneinander sitzen werden. Das erklärt er jetzt im Kolosserbrief. Für ihn ist jeder, der in Christus ist, eine neue Schöpfung, vollkommen neue Menschen. Fantastisch. Ob der aus dieser Tradition oder dieser Tradition kommt. Deshalb ist ab Jesus vollkommen egal, wo du herkommst. Was du vorher warst, ist gar nicht mehr interessant. Paulus, und dann gibt Paulus noch den Tipp, also wir sollen jetzt da weiter reifen in Christus. Dann, wir sind auf Seite 15, gibt es einen ermahnenden Teil an die Gemeinde, gibt es Warnungen und wir kriegen damit den Kampf des Apostels, wie der dann betet. Mir ist eins aufgefallen, die stärkste Waffe ist das Gebet. Die stärkste, also du kannst dich verändern und die Leute sind weit weg und du kannst Briefe schreiben, so viel du willst. Aber Paulus sagt, ich bete. Beten ist die Waffe, die die Welt verändert. Wir sollten viel mehr beten. Und wir sollten viel mehr uns einsetzen im Gebet, den Vater im Himmel bitten, dass da mehr Licht kommt, mehr davon passiert und so weiter. Unser Kampf ist ein Kampf mit anderen Waffen. Und Gebet ist die Waffe des Glaubens, der Kinder Gottes und nach dem Herzen Gottes. Paulus ist im Gefängnis, kann sowieso nicht viel tun, aber beten kann er. So, du bist vielleicht alt, liegst im Bett, kannst nicht viel oder was du auch immer, bist erschöpft, bist fertig. Aber du kannst beten. Du kannst beten und Beter sind Weltenveränderer. Deine Gebete wirken, wenn du das nur richtig anpackst. Im Kolosserbrief erkennen wir Paulus als den Mensch des Gebetes, die wesentlichen Merkmale eines Gebetes, wie das funktioniert. Eine Gemeinde soll beten, ein Einzelner soll beten, jeder soll beten, das betont er hier den Kolossern. Eine Gemeinde soll ein mutiges Herz haben, die sollen bitten, die sollen unverschämt sein beim Beten. Wenn du das aufmerksam liest, die sollen also richtig alles erbitten. Um Weisheit und Erkenntnis und Gnade und leg noch eins drauf. Also sei nicht so knausrig. Paulus bittet den Herrn um mehr Liebe in der Gemeinde. Und das ist ein Gebet, das wir immer sprechen dürfen. Die Gemeinde kann nicht genug Liebe haben. Wir müssen, und das ist ein Gebet, ein Pauschalgebet. Wir sollten immer, wenn wir zusammenkommen, Herr, gib der Gemeinde noch mehr Liebe. Wir haben schon viel Liebe, aber wir sollten noch mehr Liebe haben. Und wenn wir glauben, wir haben schon noch mehr Liebe, wir sollten noch mehr Liebe kriegen. Denn die Liebe ist das Größte von allem. Alles hört auf, aber die Liebe hört nicht mehr auf. Deshalb mehr, noch mehr Liebe. Bete also um mehr Liebe, mehr Mut und mehr Kühnheit, das sind die Sachen. Und dann, er betet weiter, dass sie voller Weisheit aller Art sind, dass sie richtig urteilen können, dass sie Urteilsvermögen haben, dass sie Einsicht haben, dass sie die Fähigkeiten haben, die Situation schnell und spontan zu erkennen und zu handeln dementsprechend, da ist eine Not irgendwo, sofort einzugreifen. So eine wahre geistliche Gemeinde besitzt also Weisheit, auf Seite 16 bin ich, kann vernünftig reagieren, kann vernünftig entscheiden, kann richtig die Sache abschätzen, kann prüfen und kann das Gute behalten. Das ist eine geistliche Gemeinde, die Weisheit hat, im Gegensatz zu den Gnostikern, die immer auf Erleuchtung warten, die irgendwas Besonderes sehen möchten oder hören möchten, die nur ein paar wissen. Nein, Paulus sagt, lasst alle weissagen. Muss vorstellen. Und lasst zwei oder drei weissagen. Und lasst die anderen richten. Die ganze Gemeinde soll richten. Ja, wie richtet man das? Wird man demokratisch abstimmen, wer ist dafür? Können wir die Weissagung annehmen oder nicht? Nein, so wird nicht gerichtet. Du richtest mit deinem Herzen. Du sagst, ja, danke, Herr. Nee, das ist nichts für mich, lass es bleiben. Du kannst als Kind Gottes sogar Weissagungen stehen lassen. Das geht mir nichts an. Lass den Weissagen, so viel der will. Das ist nichts für mich, ich nehme das nicht an, brauche ich nicht. Ich habe meine Bibel, ich kann selber zu Gott beten, ich brauche diese Offenbarung nicht. Und du sagst, ja, ist das nicht eine Beleidigung des Heiligen Geistes? Nein. Denn der Geist ist den Propheten untertan. Du kannst Ja sagen, du kannst Nein sagen. Wenn du nicht mehr Ja sagen kannst, wirst du vergewaltigt und bist ein Vergewaltigter. Und Gott vergewaltigt niemand, auch nicht durch Prophetie. Und so viele Menschen, so viele Pfingstler und Charismatiker sind vergewaltigt worden durch prophetische Sachen. Ich weiß es. Also, jemand kommt in meine Gemeinde in Heilbronn und sagt, du, meine Ehe funktioniert vorne und hinten nicht. Kaputt. Er sagt, wie seid ihr zusammengekommen? Ist da Liebe? Habt ihr Liebe noch füreinander? Nein, wir gehorchen nur dem Wort des Herrn. Ich habe nicht gefragt. Das Wort des Herrn muss man nicht gehorchen. Jetzt in diesem Fall. Ja, habt ihr Liebe? Liebst du die Frau und liebt die Frau dich? Und er sagt, na, wir gehorchen. Ja, und dann war meine nächste Frage, wie seid ihr zusammengekommen? Ja, in der Gemeinde wurde geweissagt und so spricht der Herr, dann hat irgendeine Frau geweissagt und du sollst den heiraten und die werde den Februar heiraten und dann haben sie tatsächlich im Februar geheiratet, blieb nichts anderes übrig und dann hat die Ehe nicht geklappt, die ist mittlerweile auch auseinandergegangen. Du siehst, Gott hat uns Verstand gegeben und wir sollen unseren Verstand gebrauchen und nicht nur so spricht der Herr und besonders in Ehesachen oder emotionelle Sachen oder Gefühlssachen oder so, sollst du deinen Verstand walten lassen und nicht irgendwelche Offenbarungen und sagen, jetzt brauche ich eine Offenbarung diesbezüglich. Nein, du musst vernünftig reagieren, vernünftig, logisch entscheiden und abschätzen. Passen wir zusammen, passen wir nicht zusammen? Und dann prüfen und das Gute behalten. Es gilt für alles anders an. Die Bibel legt große Betonung, prüfet alles. Prüfet alles. Du sollst alles prüfen. Es gibt gar nichts, was du nicht prüfen dürftest und kannst. Prüfet alles und das Gute behaltet. Wenn du in Christus bist, du spürst, das ist von Gott. Ich habe am Freitag ein Thema gehabt. Ich habe mitten beim Predigen eine Erleuchtung bekommen. Meine Schafe hören mein Wort, wo Jesus sagt da im Johannesevangelium und so weiter. Und sie folgen mir und sie kennen mir. Und mir ist es noch nie aufgefallen, obwohl ich bestimmt schon 10-mal darüber gepredigt habe. Und während ich da vorne stehe und hier predige, plötzlich kommt die Erleuchtung und einem Fremden folgen sie nicht, sie laufen ihm weg sogar. Wenn sie merken, das ist ein Fremder, der hat nicht die Stimme Gottes, der ist nicht mit uns auf der gleichen Ebene, der hat einen anderen Geist, die rennen dem davon. Und einem Fremden folgen sie gar nicht, dort stellen sie sich quer. Also prüft alles, wir müssen prüfen. Die Gnostiker glauben, dass zur Erkenntnis, zur Erlösung eine höhere Erkenntnis nötig ist. Weißt du, das Evangelium ist so unkompliziert. So unkompliziert. Du brauchst keine höhere Erkenntnis. Du musst nur Christus kennen. Und so wie er uns in den Evangelien weitergegeben wird, die Wahrheit des christlichen Glaubens ist keine Geheimwissenschaft, sondern einfach ein gewordenes Geheimnis. Er wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wie viele ihn annahmen, die wurden Kinder Gottes. Eine ganz große Botschaft, was Paulus hier verfolgt, ist in Christus sein. Das wahre Christentum ist zusammengefasst in einem Satz, in Christus sein. Mehr nicht, in Christus sein. Du musst nur in Christus gewurzelt sein, dann wirst du nicht mehr verführt. Dann bist du gesund in deiner ganzen Einstellung und deinem Lebensstil. Weißt du, hast du keine Probleme. Du folgst dem Herrn, weil wenn du in Christus bist, wenn du in Jesus verliebt bist, dann tust du, was er will. Da liest du seine Wünsche schon von den Augen ab. Eine echte Gemeinde lebt allein für Jesus in Christus. Das hat festes Fundament. Die treue Gemeinde hält fest an dem Glauben an Jesus, nicht irgendwelchen Glauben an irgendjemand. Und du musst aufpassen, die ganzen Sekten und Irrlehren und so weiter, ob jetzt Jehovas Zeugen oder Neuapostolen sind und welche auch immer, oder Evangelische, die glauben an Martin Luther oder an Stammapostel oder an Rutherford oder Jehovas Zeugen oder irgendwie. Immer wenn der Glaube an einen Menschen gebunden ist, oder wir glauben an Moses, was Moses uns gesagt hat. Du siehst also Judaismus, Moses. Wir glauben an Jesus. Nicht an Moses und nicht an Rutherford und nicht an irgendeinen Bischof, Stammapostel oder an Luther oder an Papst oder irgendjemand. Nein, wir glauben an Jesus. Und unser Heil und unsere Erlösung ist immer an Jesus gebunden. An Jesus gebunden. Der Stammapostel der Neuapostolischen Kirche hat gesagt 1960, also Jesus wird zu seinen Lebtagen kommen. Wenn jemand schon so kommt, ist er Blödsinn. Jesus kommt nicht zu seinen Lebtagen und auch nicht zu meinen Lebtagen. Aber der Herr wird zu meinen Lebtagen kommen, die Entrückung wird zu meinen Lebtagen stattfinden. Und das hat er wörtlich gesagt. Und selbst wenn ein Flugzeug abstürzt und bevor das Flugzeug die Erde erreicht und zerschellt und ich sterbe, ist der Herr gekommen. Und 1960 ist der gute Mann gestorben und die ganzen Neuapostolischen, die Glaube war erschüttert. Und der Herr ist nicht gekommen, ist bis heute noch nicht gekommen. Deshalb, du darfst deinen Glauben an keinen Menschen, keinen Apostel, keinen Evangelisten, keinen Prediger, niemand, allein an Christus bitten. Auch nicht Moses, auch nicht Petrus und nicht Paulus und sonst noch irgendjemand, an Jesus, seit Christi Nachfolger. Ganz arg wichtig. Das ist auch, was im Kolosserbrief so zum Tragen kommt, Seite 17. Dann heißt es von dieser Fülle Gottes, die uns in Christus ist, was wir alles haben. Also, ihr braucht nicht mehr. Eigentlich, du solltest den ganzen Tag von morgens bis abends danken. Herr, ich habe alles, was ich brauche. Stern, auf den ich schaue, Brot, von dem ich lebe. Alles, Herr, bist du. Alles, Herr, bist du. Brauchst nicht mehr. Das ist eigentlich, wenn du das mal begriffen hast, dann dankst du den ganzen Tag über und suchst nicht, was kann ich noch Neues entdecken? Was gibt's noch Neues? Kann der Herr mir noch eine neue Offenbarung geben? Es gibt keine größere Offenbarung als Jesus Christus. Und das, was wir im Heiligen Geist in der Bibel haben. Alles andere, auch wenn ein Engel vom Himmel kommt und was anderes verkündigt, er ist ein Irrer. So, die ganze Fülle ist nicht nur in Christus, sondern auch in alle Gläubigen. Das lesen wir weiter. Kapitel 2, Vers 10. Die ganze Fülle ist nicht nur in Christus, sondern auch in alle Gläubigen. Auch in dir und in mir. Auch wenn du vielleicht nur 3 Tage altes Glaubensbaby bist. Christenbaby bist. Auch in dir, 3 Tage alt, ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, weil Jesus in dir ist. Das ist gewaltig. Preis Gott. Wir gehen weiter, wir wollen ja fertig werden heute noch. Seite 18. Christus hat alle Forderungen des Gesetzes mit seinem Leben und mit seinem Tod erfüllt. Du musst also nichts mehr irgendwas erfüllen noch. Er hat alles erfüllt. Deshalb, wenn du Jesus angenommen hast, hast du die Erfüllung angenommen. Und wenn du Jesus angenommen hast, hast du all die Aussagen des Alten Testamentes angenommen. Alles, was für Abraham galt, für Moses galt, für Israel galt, alles, was Gott versprochen hat im Alten Testament, das gilt für dich jetzt. Was David versprochen hat, du übernimmst es, weil in Jesus liegen alle Schätze der Menschheit. Denn im Stammbaum Jesu, es geht von Adam bis auf Jesus. Und alles, was da war, geht jetzt über Jesus in dir über. Begreifst du das? Zu hoch? Soll ich nochmals erklären? Wenn du Jesus aufnimmst, alles von Adam, die ganze Gottesoffenbarung bis auf Jesus, und dann hören die Geschlechter auf. Und dann kommt alles zu dir über Jesus. Die ganze Fülle Und egal, was da war, durch ihn, durch Jesus, ist dein Schuldkonto der gesamten Menschheit gelöscht. Also du kannst noch so viel Sünde getan haben und noch so viel Sünde geerbt haben, so viel Flüche gehabt haben und so verflucht worden sein. Und die Menschheit ist verflucht seit Adam. Raus aus dem Paradies. Hier habt ihr nichts mehr zu suchen. All diese Flüche sind aufgehoben von Adam. Denn du hast nicht nur die Flüche jetzt von deiner Großmutter. Du hast die ganzen Flüche der ganzen Menschheit in dir. Und jetzt in Christus, wenn du ihn aufnimmst, ist alles gelöst. Du bist frei. Du bist frei. Und Christus hat dein Schuldkonto gelöscht. Es ist noch etwas hier, das Sabbatgebot. Das ist, wo viele Adventisten sich dran halten. Das sind auch, wie gesagt, Kolosserbrief. Es ist so eine starke Waffe gegen all diese möglichen Sekten und Irrlehren und falschen Lehren und so weiter. Weißt du, die Adventisten, die haben sich verrechnet, wann sollte Jesus wiederkommen, haben sie ausgerechnet. Weißt du, es ist verkehrt zu berechnen, wann Jesus wiederkommt. Und wenn jemand kommt mit Berechnungen, Jesus kommt dann und dann, vergiss es, ist Käse, ist Irrlehre. Und die haben ausgerechnet, nachdem 2500 Abende und Morgen oder 2300 Abende und Morgen und so weiter, dann wird das Opfer abgetan. Dann haben sie gesagt, 1800, ich glaube 47 oder 48, sollte der Herr kommen. Und haben ganz groß verkündigt, der Herr wird kommen, 1800 und noch was. Und der Herr ist nicht gekommen. Und dann haben sie sich hingesetzt, was sagen wir den Leuten, der Herr ist nicht gekommen, die Entrückung hat nicht stattgefunden, haben sie noch gewartet, bis das Jahr rum ist, der Herr ist immer noch nicht gekommen. Dann haben sie, dann kamen die Propheten und gesagt, ja, Gott hat mir gezeigt, der Herr kann nicht kommen. Ich habe die zwei Gesetzestafeln gesehen und dann habe ich gesehen, das Sabbatgebot, das wird noch nicht gehalten. Und so weiter. Jetzt müsst ihr den Sabbat halten. Und deshalb haben sie dann den Sabbat als ihr Heiligtum aufgebaut und dann, ihr müsst Sabbat halten. Aber das Sabbatgebot wird als einziges Gebot der 10 Gebote im Neuen Testament gar nicht wiederholt, wenn du das Neue Testament studierst. Jesus hat am laufenden Band Sabbat gebrochen. Wir haben das gehabt und so weiter. Und die ersten Christen haben sich nicht am Sabbat versammelt, sondern am Sonntag, am ersten Tag der Woche. Huh, wo bleiben wir? Und so weiter. Und nach den Worten des Apostel Paulus war das Alte Testament, das alttestamentliche Gesetz einschließlich des Sabbatsgebots nur ein Schatten, ein zukünftiger Schatten auf Jesus. Und wir gehen in die Ruhe Gottes ein durch Jesus. Und wer da reingegangen ist, das ist also nur Sabbatgebot. Wir müssen das nur Jesus annehmen und dann brauchst du, dann kannst du jeden Tag Sabbat haben. Und wir sind in der Ruhe Gottes, dann bist du beruhigt, befriedigt, erfüllt. Dann diese Ketzer. Die kommen dann mit falscher Demut, ist also auch ganz schlimm. Die kommen so scheinheilig. Weißt du, du sagst, oh, guck mal, der hat den Gott, den Herrn so lieb. Der liebt den Herrn bestimmt. Guck mal, was der für Opfer bringt. Und so weiter. Und es gibt auch eine falsche Demut. Und auf die musst du auch aufpassen. Diese künstliche Frömmigkeit, Verehrung von Engeln. Und was auch sonst noch ist. Seite 19. Paulus hat große Sorge, dass die Kolosse den Rückwärtsgang einlegen, dass sie wieder in Traditionen zurückfallen, in Mystik zurückfallen und dass der Siegespreis geraubt wird. Der Siegespreis geraubt wird und der Teufel hat auf deine Krone abgesehen. Weißt du, wenn er dich schon von vorwärts gehen nicht abhalten kann, dann sag, leg Rückwärtsgang ein. Dann erinnert dich an deine Vergangenheit, an deine negativen Erlebnisse. Wahre Gläubige sind von allen Mächten dieser Welt erlöst, Kolosser 2, Vers 20 und so weiter. Sie sind von allen Mächten erlöst. Du brauchst von gar nichts Angst haben, vor gar nichts. Weder vom Kuckuck, noch von irgendeinem Geist, noch irgendeine schwarze Katze oder irgendwas. Du musst vor nichts Angst haben. Du bist von allen negativen Mächten erlöst. Natürlich kriegst du Angst, weil du falsch gelehrt bist. Ich habe mal Gottesdienst gehalten, kommen nach Gebet, wir haben vielleicht so 11 Uhr, 12 Uhr, es war dunkel draußen, da brannte Licht. Ich gehe raus und dann setzt sich ein Vogel mir auf die Schulter, schwarzer Vogel. Ich habe gedacht, ich werde sterben. Der Tod ist zu mir gekommen. Du siehst also, wie falsch der Mensch programmiert ist. Da muss nur ein Vogel kommen und du denkst, jetzt werde ich sterben. Ich bin rausgegangen, habe gedacht, was soll denn das? Der Vogel sitzt. Und da habe ich gemerkt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten. Der Vogel ist weggeflogen. Aber die Angst ist sitzen geblieben. Der Aberglaube ist sitzen geblieben. Da kamen alle möglichen Dinge und wir sind davon erlöst. Ich bin bis heute noch nicht gestorben. Aber ich werde eines Tages sterben. Aber ich muss das nicht warten, bis ein Vogel kommt. Und deshalb, wir sollen nicht auf Vogelgeschrei achten, das, was die Bibel sagt. Wir sollen auf das nicht achten, auf jenes nicht achten. Wir sind befreit. Ist das doch ein herrliches Leben, oder nicht? Gar nicht so kompliziert, aber wir machen es so kompliziert. Dann kommt die Beschneidung. Das ist immer, was der Teufel möchte, dich verstümmeln. Dann die Askese, Seite 20. Dann beschreibt er Kapitel 3, das wahre Christenleben. Und er beschreibt als den Herrn, was der Herr wirklich für uns ist. Christus ist unser Leben. Ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist also das große Geheimnis. Laut Paulus ist Christus das Wichtigste im Leben eines jeden Gläubigen. Der Christ lebt jetzt ein anderes Leben. Da ist noch ein Punkt, was Paulus hier den Kolossern ins Herz schreibt oder ins Stammbuch schreibt. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Weißt du, ich bin erst paar, ja, mein erster Gottesdienst hier in Berlin. Mache ich Altarruf und dann fange ich an zu beten mit den Leuten. Und dann kommt der dritte oder vierte Person, fasst mich an der Hand und sagt, Pastor, bevor du betest, ich will dir was sagen. Ich habe 12 oder 13 Teufel. Ich sage, was? Maria Magdalena hat nur 7 gehabt. Das war das höchste der Gefühle. Aber der oder schon 12 oder 13. Ich habe gesagt, warte, dann bete ich weiter, da ist stehen geblieben, dann kam ich, nachdem ich durch war, zu ihm zurück. Und dann erzählte, dann frage ich, wie heißen deine Teufel? Und dann zählte er auf, hat eine ganze Menge, noch mehr gehabt als 12 oder 13. Und dann sage ich, hör mal, das sind nicht Dämonen, das sind nicht Teufel, sind Untugend. Und die Bibel sagt, so leget nun ab. Nicht nur Hand drauf abbeten. Weißt du, das ist dieser Geisteskämpfe, was die Leute, diese geistliche Kriegsführung, das ist Käse. Ich sage das nur, so leget ab. Du musst die Untugend ablegen, so tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Du musst ablegen, die lange Zunge, dieses Ablegen und Anlegen der Kleider. Das ist so, was eigentlich bei der Taufe passieren sollte. Da legt man seine Kleider ab, geht man ins Wasser und kommt mal als neuer Mensch wieder raus. Das irdische Wesen, das ist das alte Ich, wir sollen das nur ablegen. Also du bist Kind Gottes geworden und jetzt fängt bei dir das Ablegen. Und wenn es abgelegt hast, wenn es ausgezogen ist, bis auf die Unterhosen, alles splitternackt, geistlich. Und dann beginnt die neue Einkleidung und bringt ihm ein neues Kleid und bringt ihm den Fingerring. Die meisten denken, ich muss kämpfen. Das ist blödes Zeug. Du musst nicht kämpfen. Die Kleider liegen bereit, du musst sie nur anziehen und die alten ausziehen. Aber mein maßgeschneiderter Kittel, meine maßgeschneiderte Hose, ich habe mich so gewöhnt. Viele Leute, die können die alten Klamotten nicht abgeben, weil die sich so gewöhnt haben. Die stinken schon nach ihnen. Schon allein der Geruch, diese ausgelatschten Schuhe. So leget ab. Und dann wird uns gesagt, wie wir das ausziehen und anziehen sollen. Und Paulus schreibt da mit ganz sehr deftiger nächter Sprache, als Christen sollen wir freundlich reden. Fang an, freundlich zu reden. Und die Redeweise der Christen sollen lauter sein, nicht laut, lauter. Das ist ein ganz großer Unterschied, lauter, sie soll rein sein. Die Christen sollen nicht lügen, die sollen immer wahr sein, was sie sagen. Lieber sagen sie nichts. Dann, sie sollen bestimmte Verhaltensweisen anziehen, den Zorn, den Grimm, die Bosheit, die Lästerung, schandbare Worte und so weiter. Das steht einem Christen nicht an, die sollen ablegen. Das ist, was der den Kolosser im Stammbuch schreibt. Das ist das neue Leben in Christus. Leget ab. Die Untugend, die alte Religion, das, was sie damals gemacht hat. Und jetzt in Christus gibt es keine trennenden Barrieren mehr. Kein wir Juden oder die Heiden. Gibt es nicht mehr. Wir sind alles Kinder Gottes jetzt. Plötzlich mit einem Schlag. Die Welt war damals voller Schranken. Wir. Nur wir. Die ganze griechische Welt, die war voller Schranken. Und jetzt, wir sind alle eins durch Christus. Der christliche Glaube soll also die ganzen menschlichen Schranken niederreißen. Die ganzen zeremoniellen Sachen, das müsst ihr tun. Wenn ihr das nicht tut, seid ihr keine vollwertigen Christen. Wie oft hörst du das in christlichen Kreisen? Du musst das und das tun. Nein, wir sind nicht mehr beim Kommunismus. In Christus sind dann alle Unterscheidungen aufgehoben, welche Art auch immer. Wir sind Herausgerufene. Bin auf Seite 22 schon. Wir sind das geliebte Volk. Wir sind das geliebte Volk Gottes. Weißt du, und Da sind die Juden dabei, da sind die Heiden dabei, da sind die Deutsche dabei, da sind Russen dabei, da sind Chinesen dabei. Ein paar wichtige Lebensregeln, was Paulus noch verkündigt. Wir sollen klug und taktvoll uns benehmen. Und du wirst, wie man sich im Haus Gottes benimmt. Du solltest die Hausordnung Gottes kennen. Wie benimmt man sich in der Gemeinde? Einer komme dem anderen zuvor. Das kommt alles da drin. Taktvoll. Stets Ausschau halten nach rechter Gelegenheit, Gutes zu tun. Unsere Rede soll salzig und gut gewürzt sein. Ein bisschen Pfeffer. Aber auch alles andere drin. Lieblich soll sie sein. Das sind die Anweisungen, Kapitel 4, Vers 7 und dann folgende Verse. Dann zeigt er, was so zwischenmenschliche Beziehungen sein sollen. Er fängt bei sich selber an und zählt dann die Mitarbeiter, die dort sind, die dabei sind. Und ganz besonders, er geht voran. Weißt du, du kannst von anderen nichts erwarten, wenn du selbst nicht tust. Was du selbst nicht tust, erwarte nicht von anderen. Das ist die christliche Regel, die hier so kommt. Und der fängt mit Markus an, auf Seite 23. Und so weiter, sagt der Markus, oh, den mag ich. Entweder lügt er oder es ist wirklich wahr. Aber ich glaube, dass es wahr ist. Der hat sich durchgerungen. Seite 23. Und wisse, dass Markus was ganz Wichtiges war. Weißt du, wir haben das Markus-Evangelium. Markus war ein Mitarbeiter von Petrus. Und dann hat er sich überlegt, guck mal, wenn der Petrus den gebrauchen kann, ich will auch den Markus haben. Der soll auch bei mir arbeiten. Und du siehst, er hat ein Herz wieder für Markus gewonnen, was er vorher nicht hatte. Und dann eine ganze Liste von Glaubenshelden, die da aufgezählt werden. Das ist ganz toll, diese Namen, wenn du diese Namen nachgehst. Und dann ist noch etwas, was er schließt diesen Brief mit einer dringenden Bitte. Oder ja, er sagt, pass auf, junger Mann. Oder sei vorsichtig und bleibe treu. Tu das, Archippus, Kapitel 4, Vers 17. Er schließt den Brief also mit ein paar Worte an Archippus, also eine persönliche Ermahnung. Archippus war wahrscheinlich der Sohn von Philemon und war in der Gemeinde in Kolossier wahrscheinlich so Gemeinderat, hat ein Amt gehabt, irgendein Diener, vielleicht hat er auch mitgepredigt am Wort. Und dann sagte Archippus, pass auf, siehe, achte auf das Amt, das du empfangen hast, als vom Herrn, und dass du es auffüllst. Weißt du, der sagt also, was du von Gott bekommen hast, lieber Bruder, auch wenn du gut situiert bist, auch wenn du der Sohn von Philemon bist und so weiter, und wahrscheinlich war er das, füll das Amt richtig aus. Eigentlich, wenn wir von Gott berufen sind, wenn wir irgendwo hingestellt sind, wir sollen unser Amt gut ausfüllen, nicht so halb, drei Viertel oder so nebenbei. Fülle das Amt gut aus, hier Kapitel 4, Vers 17. Fülle das Amt gut aus, welche Art es auch immer gewesen war. Wahrscheinlich hat der Kerl die Aufgabe nicht richtig gemacht. So nebenbei. So Larifari. So dir, mir nichts, dir, und so einfach. Nur, dass es gemacht ist. Nein, wir sollen mit dem Herzen füll das Amt richtig aus. Also, eine ganz wichtige Ermahnung für uns heute auch. Was wir tun, wir sollen von Herzen tun oder gar nicht. Von Herzen oder gar nicht. Er schließt mit den Gedanken, ich trage jetzt die Mahlzeichen des Herrn an meinem Leibe. Das ist ja selbst, vielleicht ein bisschen Selbstmitleid, aber das ist okay. So, das ist Paulus gewesen. Diesmal habe ich sieben Fragen. Wir haben nicht so viel, ich will euch nicht stressen und überfordern. Sieben ist eine biblische Zahl. So, denkt drüber nach, über diese Fragen, und wir haben das Material betrachtet. Die nächste Bibelstunde oder die nächste Gemeindebibelschule wird am 19. Dezember sein. Da werden wir den Epheserbrief betrachten und ausgeben. Also bis dahin hast du Zeit, das ist Fragen, die sieben Fragen zu beantworten. Und dann den Epheserbrief, so Gott will und wir leben. Also ich möchte euch Mut machen. Lernt Wort Gottes. Und das ist eine Predigt. Das war jetzt eine Botschaft für die Christen, hier Kolosserbrief. Eine ganz dringende Botschaft. Was will der Herr von mir und was ist der Herr für uns? Lass uns aufstehen und lass ihn noch danken. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns durch den Apostel Paulus, Herr, ich danke zuerst einmal, dass er sich bekehrt hat, dass du ihm die Augen geöffnet hast, dass du ihm begegnet bist, aber dass selbst diese Briefe, die er geschrieben hat, so eine Nachwirkung haben, dass sie sogar bis heute noch wirken und dass diese Worte, die Buchstaben nicht verloren gegangen sind, sogar dass sie dass wir so viel Wahrheiten hier rausschöpfen können. Und Herr Jesus, wir möchten die Wahrheit nicht nur lesen und hören und verinnerlichen. Nein, wir wollen auch sie tun und Täter des Wortes werden. Lieber Gott, mach aus uns Täter des Wortes, damit wir nicht nur Theoretiker sind, sondern auch Praktiker. Und was du suchst, sind Praktiker. Danke, Herr. Amen.